Hallo, herzlich willkommen zum Racing Block Podcast mit einer Sonderausgabe zum Le Mans-Rennen 2014, wie jedes Jahr natürlich. Und wir haben unsere Experten versammelt für Le Mans. Das sind Flo ist natürlich dabei, Stefan und Felix. Wir gehen so ein bisschen heute durch die Klassen natürlich, wollen euch da auf den neuesten Stand bringen, was es da vielleicht auch noch Veränderungen gegeben hat bei der Balance of Performance, zumindest bei GTEs. Und gehen natürlich sehr stark auf die LMP1 ein, wer denn da jetzt die Nase vorn haben kann, wer nicht, wie die Stintlängen vor allen Dingen sind. Das wird ganz entscheidend sein. Und beziehungsweise wie lange man die Reifen auch draufhalten kann, ob man zweimal, dreimal oder gar viermal mit dem gleichen Satz Reifen unterwegs sein wird. Wir haben ein ziemlich vollgepacktes Feld, auch wenn der ACO dieses Jahr mit einer ganzen Menge von Absagen zu kämpfen hatte, vor allen Dingen in der LMP2, aber auch ein bisschen in der GTAM. Die hatten schon Probleme, die 56 Autos zusammen zu bekommen. Dementsprechend haben wir ein ziemlich bunt gemischtes Feld, vor allen Dingen in der LMP2, das werden wir nachher noch besprechen. Da ist es auch, was die Fahrer angeht, sehr bunt. Da wird man sehen müssen, wer da am Ende die Nase vorn hat. Jetzt werde ich gerade schon korrigiert hier, es sind nur 55 Autos. Stimmt, ich habe falsch gezählt. Das ist ja noch ganz kurz vor Schluss. Der Millennium-Wagen aus der LMP2 hat zurückgezogen vor ein paar Tagen. Deswegen sind es nur 55 statt 56. Aber auch das wird genügend Action geben. Ja, die LMP1, oder fangen wir erstmal an mit der Strecke in Le Mans, die bekannt ist, hat aber, ich weiß nicht, wer da jetzt im Moment auf dem neuesten Stand ist von euch, es hat einige kleinere Änderungen gegeben an der Strecke.
Genau, also an der Streckenführung wurde nichts verändert. Die
Ja.
ist alles wie gewohnt. Keine Kurven, Radien irgendwie verändert oder sowas. Aber an mehreren Stellen wurde aus Sicherheitsgründen ein bisschen gebastelt, was so neben der Strecke den Bereich angeht. Das ist einmal Tertre Rouge, wo wir letztes Jahr leider den tödlichen Unfall von Alan Simonson hatten. Da ist eben die Leitplanke von den Bäumen dann weggeholt worden, wie man das ja auch schon früher hätte machen können, aber da musste ja erst was passieren, damit man auf die Idee kam. Die Leitplanke von den Bäumen weg und Reifenstapel, zwei und später dann eine Reihe davor gesetzt. Wir haben im Bereich, na, was ist denn das nächste? Im Bereich
Corvette-Kurve.
der, genau, da hinten Porsche-Kurven, Corvette-Kurve. Dem Bereich in der ersten Porsche-Kurve ist hinter das Kiesbett noch eine Tech-Pro-Barriere vor die Reifenstapel gesetzt worden als zusätzliche Sicherung. Da ist das Kiesbett ja nicht besonders groß. In der Corvette-Kurve hat man ein Kiesbett neu geschaffen, oder?
Jo. Wo
Genau.
früher diese Asphaltfläche war, hat man jetzt dieses Kiesbett
Genau, da hat
angelegt.
man noch ein bisschen Asphalt und dahinter dann den Kies. Und in den Ford-Schikanen hat man hinter die oder ja in die Curbs oder hinter die Curbs noch so eine zweite Reihe dieser höheren Curbs, die irgendwie so ein bisschen aussehen wie so ein französisches Baguette draufgesetzt, damit da eben gerade die GTE-Autos nicht mehr so ja geradeaus drüber räubern. Das hat jetzt nicht so viel mit Sicherheit, sondern mehr mit Streckenlimits zu tun.
Ja, der Corvette-Kurve ist ganz interessant, weil das war ja vorher, gab es ja echt nur so ein paar Meter Asphalt und dann kam direkt die Mauer. Dahinter ist eine Kartstrecke, glaube ich. Und da hat man die Mauer auch ein ganzes Stück zurückversetzt und dann eben dieses Kiesbett angelegt, weil da hat es doch in den letzten Jahren immer mal wieder kräftige Einschläge gegeben und du bist ja doch relativ flott da. Und die Fahrer vertun sich da auch gerne. Also du hast jetzt da ein bisschen mehr Platz, aber kannst jetzt auch nicht so drüber räubern, dass du jetzt die Asphaltfläche noch mitnimmst, sondern da kommt eben dann direkt das Kiesbett. Das ist, glaube ich, eine ganz kluge Lösung, die sie da gefunden haben. Ja, sonst gibt es, glaube ich, keine Änderungen soweit an der Strecke, dass man in Tertre Rouge da einiges verbessert hat. Das war sicherlich mal eine weise Entscheidung und auch sicherlich nötig. Ansonsten alles beim Alten in Le Mans, wie immer. Strecke, wie gesagt, ist ja bekannt. Die neuralgischen Punkte oder die Punkte, wo man immer so ein bisschen die Luft anhält, das ist, ich glaube, der Punkt, wo die meisten, glaube ich, die Luft anhalten, ist halt immer so ein bisschen das Stück dann eben hoch zu Indianapolis. Diese enge Landstraße, wo maximal zwei Autos nebeneinander gehen. Und da bist du ja schon relativ flott unterwegs. Vor allen Dingen in diesem Jahr wird man noch ein ganzes Stück schneller sein als in den letzten Jahren, weil die Höchstgeschwindigkeiten ja ein bisschen gewachsen sind. Zumindest von dem, was wir vermuten, richtig was gesehen im Testbericht, im Testtag hat man ja nicht vorige Woche. Da haben sie ja alle ein bisschen gemauert, womit wir dann auch schon beim Thema sind, nämlich dem großen Thema LMP1, also Audi gegen Toyota und gegen Porsche. Über die LMP1L, also die Privatierwerbung, kommen wir gleich nochmal. Da gibt es eh nicht so viel zu sagen, weil da nur die Rebellions unterwegs sind. Ja, Audi, Toyota, Porsche, wir haben zwei Rennen gehabt, eins in Silverstone, eins in Spa. Beide sind von Toyota gewonnen oder wurden von Toyota gewonnen und teilweise ziemlich auch eindeutig. Wir haben gesehen, dass die Audis in Silverstone, gut, da sind sie nicht wirklich weit gekommen, weil beide nach dem ersten Stint schon raus waren. In Spa haben sie ein bisschen Probleme gehabt, was die Rundenzeiten angeht. Die Porsche waren sehr schnell, sowohl in Silverstone als auch in Spa, aber eben auch ein bisschen anfällig. Fangen wir, glaube ich, einfach mal mit dem Titelverteidiger an, mit Audi. Flo, wie sind sie aufgestellt?
Sehr schwer zu sagen. Es gab ja in den letzten Monaten diverse Diskussionen, vor allem was die sogenannte Equivalency of Technology angeht, also diese Gleichschaltung von Benzin zu Diesel, die ja vor dem ersten Rennen nochmal angepasst wurde, beziehungsweise hier vor allem der Anhang B des technischen Reglements, der die maximal zur Verfügung stehenden Energiemengen und somit wie viel Kraftstoff ein Konzept, also Benzin oder Diesel pro Runde verbrauchen darf, nochmal angepasst wurde. Hier wurde die Kraftstoffmenge bei den Dieseln um ca. 1,5% reduziert und bei den Benzinen um ca. 1,5% angehoben. Audi hat seitdem moniert, dass man damit einen reglementtechnischen Nachteil hätte von 1,4 bis zu 2 Sekunden pro Runde. Da muss man jetzt aber ein paar Dinge bedenken. Bei dieser sogenannten Equivalency of Technology spielen mehrere Punkte eine Rolle. Generell ist ja die Energie, oder hat das Reglement den Sinn, oder soll die technischen Lösungen durch dieses Reglement so forciert werden, dass eine größere Hybridkategorie dazu führt, dass mehr Energie letzten Endes auf der Straße, auf der Strecke ankommt und somit in der Theorie einen Rundenzeitenvorteil für den Hersteller bringen würde, wer sich für eine größere Hybridklasse entscheidet. Zweitens spielt da noch zwei Faktoren mit rein. Ein Fuel Technology Faktor, der ausbessern soll, Diesel hat eine höhere Energiedichte als Benzin, und diesen thermischen Vorteil des Dieselprozesses gegenüber dem normalen Ottoprozess. Gleichzeitig kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, der halt dann wieder aber dem Diesel zugute kommt, nämlich dieser K-Faktor, der dieses höhere Gewicht des Dieselmotors ausgleichen soll. Und da gab es diverse Politikstreitereien im Hintergrund, die eben zu dieser anderen Berechnung geführt hat. Im Testtag war es so, dass Audi auf dem Punkt genau 1,4 Sekunden langsamer war in der Session 2 als zum Beispiel der schnellste Benziner mit Toyota. Ich gehe aber auch fast davon aus, ich habe ja, wie ein paar mitbekommen haben, ein bisschen gespielt mit den Zahlen, was Effizienz angeht, wie viel Energie kommt dann auf die Strecke, was die logische Folge daraus ist, durch dieses Reglement, Audi wird eine Runde weniger fahren können.
Das heißt, wie viele Runden schätzt du?
Audi wird nach meiner Berechnung 13,78 Runden fahren können. Eine Distanz auf 14 Runden zu strecken, wird rundenzeitentechnisch kaum einen Sinn machen. Wenn man von 400 Runden ausgeht, die Siegerdistanz irgendwo betragen könnte oder wird, dann muss man davon ausgehen, das wären zwei Stops weniger, die man einlegen müsste. Und das wären dann ungefähr 3,5 Zehntel, die man dann pro Runde rausfahren müsste, um gleich schnell dann mit dem Benziner ins Ziel zu kommen. Wenn man jetzt aber das Stint-Window von 13,78 auf 14,1 Runden strecken möchte, dann wird man wesentlich mehr als diese 3,5 Zehntel pro Runde verlieren. Das heißt, Audi wird 13 Runden fahren. Die Benziner, Toyota oder Porsche, dürfen aufgrund des maximalen Spritverbrauchs werden die mindestens 14,38 Runden fahren können, also werden somit eine Runde länger fahren können. Damit ergibt sich auch, dass der Audi zum einen pro Runde schneller fahren wird müssen und er wird auch einen höheren Topspeed brauchen als der Benziner, weil er wird sie ja mehrmals überholen müssen, wenn sie gleich schnell wären. Spiel hatten wir zum Beispiel ja 2011, als ja der Peugeot eine Runde länger fahren konnte und die Audis mehrmals an den Peugeots diese überholen mussten, weil sie ja dann schnellere Rundenzeiten haben. Dieses berühmte Hase-Igel-Spiel. Jetzt ist die Frage, ich denke mal in Sachen Rundenzeiten her, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Audi gleich ist mit den Porsche und Toyota. Trotz des proklamierten Nachteils, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, ich habe es jetzt mal ein bisschen durchgekaut, mit den Zielvorgaben in Sachen Effizienz, also die ursprünglichen Effizienzzielwerte waren ja 42% für Diesel und 38,47% für Benziner. Das wird allerdings nicht, werden wohl nicht die Zielwerte sein, mit denen sie wirklich unterwegs sein werden im Rennen. Also Audi hat ja schon proklamiert, diese 38,47% für den Benziner, das würden sie sogar mit ihrem alten DTM V8 schaffen. Sie gehen dahin, also wird Porsche und Toyota hier besser unterwegs sein. Wenn man hier mal angeht, man nimmt jetzt mal 40% oder 41% für Benziner an, für den Toyota, dann bräuchte der Audi eine Zieleffizienz von knappe 45%, um auf die gleiche Energiemenge oder auf eine leicht höhere zu kommen. Wenn man jetzt halt diese Effizienzwerte angeht, die Audi 2012 mit ihrem Diesel erreicht hat, dann denke ich mal, dass sie auf jeden Fall mit 45% thermische Effizienz unterwegs sein können und auch werden. Und damit würde dann Audi pro Runde 64,42 Megajoule Energie auf die Strecke bringen und die Benziner 63,20. Also wäre man gleich schnell unterwegs.
Okay. Das gleich schnell reicht aber noch nicht, ne? Eigentlich
Ja, es
müsste
wären
es ja ein Stück schneller sein.
diese 3,5 Zehntel. Ich gehe aber davon aus, dass Audi noch mit am meisten gemauert hat. Auch in Spa war es ja sehr
Ja.
aufschlussreich, wobei alle beim Test Day extrem gemauert haben. Und auch darum würde ich sagen, weil sie auch das Team sind, das schon mehrmals gezeigt hat, dass sie so ein Sprintrennen gewinnen können, würde ich sogar mein Geld auf Audi Nummer 2 tippen setzen.
Oh, das ist, sind wir schon bei den Tipps hier.
Nee,
Das
um das abzuschließen, also ich sehe jetzt halt nicht diesen gewaltigen Rundenzeiten-Nachteil seitens Audi, der proklamiert wurde. Ich sehe sie eher in Sachen Rundenzeiten gleich auf.
Also, das ist natürlich, also für die, die jetzt vielleicht immer nur einmal im Jahr Le Mans gucken oder so, ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Wir haben halt ein sehr komplexes Reglement, was man kennt das eben als Balance of Performance in anderen Klassen, diese Equivalency of Technology. Im Prinzip geht es eben darum, dass man die Autos auf ein Niveau versucht zu bringen mit unterschiedlichen Systemen.
Ja, wobei man muss sagen, die Benzintechnologien, also es gibt keine Angleichung zwischen dem Porsche und dem Toyota, weil es ja beides Benziner sind. Aber es gibt halt die Angleichung zwischen Benziner und Diesel, weil halt Audi nur der einzige Dieselhersteller ist. Es wird immer die beste Effizienz einer Klasse, wird als Maßstab herangenommen, wird halt somit zwischen Audi und dem besten Benziner, sagen wir mal, die thermische Effizienz der Motoren oder die Effizienz der Motoren soll ausgeglichen werden. Jetzt muss man aber eins sagen, es basiert darauf, man hat seitens ACU und FIA im Wintertest und auch während den ersten Rennen hat man Daten gesammelt, was Effizienz angeht. Das hat man darüber gemessen, man hat ja den Kraftstoffdurchfluss, hat man ja über die Sensoren, die ja ähnlich in der Formel 1 sind, kann man ja die messen und so hat man sie auch gemessen, weil damit reglementiert man ja auch diesen Durchfluss und man hat über die Drehmomentsensoren, über die Drehmomentwelle der fahrzeugeigenen Telemetrie auch das Drehmoment gerechnet und somit kann man ja dann die Leistung des Motors ausrechnen und somit auch letzten Endes die thermische Effizienz, die er in diesen Rennen und in diesen Tests auf die Strecke bringt. Da ist aber meines Erachtens schon die erste Krux bei der Sache. Man greift nämlich auf die fahrzeugeigene Telemetrie zu und man hat ja nicht wie in der Formel 1 eine Einheitselektronik in der Motorsteuerung, sondern da kann ja jeder Hersteller das bauen, was er will. Jetzt könnte man, so wird es ja teilweise schon in den GT3s gemacht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann natürlich auch versucht, seitens der Hersteller hier zu tricksen. Sprich, dass man dann diese Effizienz, die ihm angegeben wird, von 42%, dass man die auch, oder von 40%, dass man die dann gefahren hat, in Silverstone oder in Spa, und dann für Le Mans dreht man in Sachen Effizienz nochmal nach. Fällt aber nicht auf, weil der Drehmomentsensor natürlich dann entsprechend eingestellt wurde und somit kommt zwar die gleiche thermische Effizienz raus, ist aber die
Aber
Faktor höher.
Mehr Leistung, ja.
Ja.
Also klar, wir wissen alle, dass alle, also dass sie gemauert haben. Audi schien in diesem Jahr tatsächlich so ein bisschen im Nachteil zu sein. Also man hat gesehen in Spa, dass der Topspeed nicht so richtig auf der Höhe der Toyota und der Porsche war, die ziemlich gleich aufgelegen haben, was das angeht.
Wobei man ja in Spa auch nur das eine Auto mit dem Low-Downforce-Setup hatte und bei den anderen noch den höheren Abtrieb.
Und da war es auch so, während des Rennens war auch, vor allem in den ersten 3 Stunden, das Low Downforce Auto hatte man, ist auch nicht auf Top Speed bekommen und auf einmal sind beide Karosserievarianten auf der Kämmelgeraden 10 km/h schneller geworden. Und was auch zum Beispiel sehr auffällig war, aus der Busstopp-Schikane sind die im dritten Gang raus beschleunigt.
Ja, das waren so ein paar Sachen, die sehr auffällig waren in Spa. Also das eine war halt, dass sie in den ersten 1,5 Stunden des Rennens oder in der ersten Hälfte des Rennens sehr zurückhaltend unterwegs waren. Und dann im zweiten Teil plötzlich die Zeiten fahren konnten, die eben auch dann von Toyota und so weiter gefahren wurden. Das war schon auffällig. Das kann man natürlich sagen, ja gut, vielleicht haben die Toyota ein bisschen Gas weggenommen. Das machte aber laut den Stint- und Rundzeiten, Sektoren und Rundzeiten nicht den Eindruck. Also es hatte eher den Eindruck, als hätte Audi dann im zweiten Teil etwas nachgelegt. Man konnte den Abstand gleich halten. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt eben, hat Audi, beziehungsweise, also wenn sie gemauert haben, dann gehen wir aus, dass also fast alle gemauert haben, hat Audi halt die Möglichkeit, schnellere Rundenzeiten zu fahren? Oder sind sie dann doch eher im Bereich gleich schnell? Und was wird das bedeuten? Es gibt ja noch einen dritten Faktor bei der ganzen Geschichte, also neben dem eigentlichen Speed und dem Verbrauch, dem Stintlength, ist ja auch noch die Frage, wie viele Stints kann man mit den Reifen fahren? Und da gibt es ja die abenteuerlichsten Berechnungen mittlerweile.
Ja, es gibt eine Zeitung, die geht ja davon aus, dass Audi Sechsfachstints fahren kann.
Gut.
Sechsfachstints wird aber schwierig. Aus einem einfachen Grund, die Höchstzeit, die ein Fahrer hinter dem Lenkrad verbringen darf, laut Reglement, sind 4 Stunden. Wenn ich jetzt in Sechsstints fahren möchte, dann wären das 78 Runden. Das wären bei 13,629 Kilometer Streckenlänge, wären das dann 1066 Kilometer, die ich in 4 Stunden zurücklegen muss. Das wäre ein Schnitt von 266 km/h. Das wird also nicht möglich sein. Was aber möglich wäre, wäre ein Fünffachstint. Und da wird es jetzt echt interessant. Kann zum Beispiel Audi einen Fünffachstint fahren? Hintergrund ist auch folgendermaßen. Im letzten Jahr ging es, aber da hatte man breitere Reifen bis zu 380 mm Breite.
Ja.
Und die Stintlänge war kürzer. Da fuhr man ja nur Stints von 10 Runden. 2011 fuhr man ja mit auch einem Satz Reifen bis zu 55 Runden. Müsste man auf 60 Runden stretchen. Es ist halt die Frage, schaffen das die schmäleren Reifen, halten die das aus? Weil die Kurvengeschwindigkeiten werden nur minimal langsamer sein als 2012, aber da man ja wesentlich weniger Auflagefläche hat, werden somit die Belastungen prozentual gesehen auf den Reifen doch ein Stück weit höher werden.
Da hast du, letztes Jahr war es kalt, ne? Also kühl. Es war ja
Ja.
nicht wirklich heiß. Es hatte ja geregnet auch. Und das Rennen selber war ja, soweit ich das in Erinnerung habe, trocken. Aber es war halt grundsätzlich kühl. Ich weiß, dass ich letztes Jahr die ganze Zeit mit der Jacke rumgelaufen bin. Also von daher, dieses Jahr ist es ein bisschen wärmer. Also soll zumindest ein bisschen
Ja.
wärmer sein, so 25 Grad tagsüber. Das macht natürlich dann auch wieder einiges aus.
Ja, wobei man sagen muss, wenn es heuer wärmer ist, der Wetterbericht sieht jetzt davon aus, dass wohl die Temperaturen, es soll konstant trocken bleiben. Das heißt auch, die Streckentemperatur wird gleichmäßiger verteilt sein wie letztes Jahr, weil Michelin schafft es ja eigentlich nur so lang, dass man so lange und so schnell auf einem Satz Reifen fahren kann. Wir reden ja bis zu 4 Stunden Vollgas auf einem Satz Reifen. Das schafft Michelin ja eigentlich nur, dass sie das Betriebsfenster der Reifen sehr, sehr eng halten. Also man ist damit gezwungen, die Belastung und auch die Reifentemperatur immer gleich zu halten. Sprich immer am Anschlag. Und wenn jetzt man so wechselhafte Bedingungen hat, das war jetzt letztes Jahr auch nicht optimal, weil da dann durch die Temperatur im Reifen gerne mal etwas angestiegen ist, aber vor allem auch hin und wieder stark abgefallen ist. Und da ist dann die Gefahr sehr groß, dass dieser Reifen einmal aus diesem Betriebsfenster rausfällt. Und wenn er einmal rausgefallen ist, vor allem nach oben oder nach unten, dann baut der sehr schnell ab. Dann kann es auch zu diesem kalten Raining kommen. Das ist dann auch wieder die Gefahr. Von daher wären jetzt konstantere Verhältnisse eher sogar, auch wenn es ein bisschen wärmer ist, eher sogar wieder besser, förderlicher.
Es ist halt, wir haben halt also der Klassiker, ich meine, ist ja auch immer eine taktische Frage. Du hast normalerweise, der erste Stint wird ja auch in Le Mans immer einen Tick kürzer gefahren als die weiteren Stints im Verlauf des Rennens. Also dann macht man einfach meistens eine Runde weniger, was auch mit den ganzen Einführungsrunden und so weiter zu tun hat. Aber bis halt da eine Runde kürzer. Da geht es dann halt schon die Frage, wie warm es ist und was hast du für einen Reifenverschleiß und kannst du, das wird man natürlich auch jetzt in den Test- beziehungsweise Qualifikationstagen die Woche sehen, wie weit und wie schnell kannst du die Reifen eben tragen. Also das heißt, wie viel Zeit verlierst du auch im letzten Stint? Ich habe dann, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder das Jahr davor, dass man eben auch teilweise bei den Audi gesehen hat, dass wenn sie in den vierten Stint reingegangen sind, dass dann gegen Ende des Stints die Reifen dann doch massiv nachgelassen haben. Und wenn du halt konstant eine Rundenzeitenvorgabe hast, die du einhalten musst, dann und du verlierst dann halt plötzlich in den letzten fünf, sechs Runden deines letzten Stints aufgrund des Abbau der Reifen eben die Zeit. Dann hast du wieder, das ist die Frage, ob du da nicht mehr verloren als gewonnen hast. Gehen wir mal davon aus, dass Audi mindestens vier Stints fahren kann, und das geh ich auch von aus. Beim fünften bin ich mir nicht sicher, aber vier ist die Frage, kann Toyota das?
Ja, was ich noch sagen kann, wegen diesen Sechsfachstint, die ja proklamiert wurden. Eine denkbare Variante wäre, aber die wäre sehr tollkühn, dass man nur alle sechs Stints die Reifen wechselt, aber den Fahrer alle drei Stints.
Ja, klar.
Aber dafür
Aber
müsste.
dadurch würde man eben nicht viel Zeit einsparen, weil der, also man darf ja die Reifen nicht parallel mit dem Betanken wechseln. Man darf den Fahrer aber wechseln, während das Auto betankt wird, aber das Fahrerwechseln dauert länger,
Ja, da
hatten
wäre
wir festgestellt, ne, als das.
Grundvoraussetzung wäre also, wenn dieser tollkühne Plan funktionieren sollte, was ich eben aus den oben genannten Gründen für sehr, sehr unwahrscheinlich halte, dann müsste der Fahrerwechsel innerhalb des Nachtankens absolviert sein. Das heißt, im Vergleich mit dem letzten Jahr müsste man noch mal fast 10 Sekunden schneller sein beim Fahrerwechsel.
Ja, und das wird nicht gehen.
Zu Roadster-Zeiten hätte Audi das vielleicht geschafft, als man noch kein Dach auf dem Auto hatte,
Genau,
aber.
so sehe ich das auch nicht. Also ich sehe den Vorteil an einem Fünffachstint, wie gesagt, auch einfach noch nicht, weil wie gesagt, ich befürchte, dass die Reifen dann einfach im letzten Drittel, spätestens im letzten Drittel des letzten Stints dann so viel einbrechen, so viel Zeit verlieren, dass man keine, dass man das, dass man das, was man an Vorteil vielleicht hat, am Ende dann über vor allen Dingen über die Distanz dann wieder verliert. Aber wie gesagt, Toyota, ich meine, wir wissen es bei Audi ungefähr, weil sie das in den letzten Jahren immer wieder gemacht haben. Wir konnten es auch im letzten Jahr fahren, dass das Auto noch deutlich mehr Abtrieb hatte durch den angeblasenen Diffuser, den sie letztes Jahr hatten. Aber in diesem Jahr, denke ich mal, sicher bei Toyota. Ich habe von Toyota nur einen Doppelstint gesehen. Ich glaube, das war ein Spa. Und das war's. Ich musste mal durch meine Aufzeichnung gehen, aber ich meine, das war einer. Ist halt die Frage, ich gucke gerade nochmal hier, ist halt die Frage, können Sie. Hier habe ich die Stops. Können Sie oder kann Toyota tatsächlich mit dem Auto Vierfachstints fahren?
Dreifachstints werden sie auf jeden Fall fahren können. Vierfachstints wird die Frage sein, weil in Spa fuhr man ja auch mit einer Variante mit weniger Abtrieb, die
Ja.
natürlich auch mehr die Reifen belastet. Gerade in den schnellen Ecken, da wird man abwarten müssen. Ich glaube, eine Antwort davon wird es wirklich vermutlich erst im Rennen geben, weil man hat ja auch in den Tests oder jetzt in den Trainings dann kaum die Möglichkeit, wirklich mal einen Fünffachstint durchzufahren, weil dann
Ja.
kannst du sonst nichts mehr am Auto verändern.
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. In Silverstone ist es ein bisschen, also haben sie einen Doppelstint gefahren gegen Ende des Rennens und in Spa sind sie Mitte des Rennens, haben sie einen Stint gefahren. Jetzt habe ich aber die Rundenzeiten hier nicht gerade vorliegen, inwieweit das jetzt was gebracht hat oder nicht. Aber wie gesagt, wir haben das von Audi gesehen und wobei Audi auch nur einen Doppelstint gefahren hat mit beiden Autos in Spa. Also von daher hat man sich da nicht so viel gezeigt. Ich glaube, mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass Porsche das nicht kann.
Wäre ich mir auch gar nicht so sicher.
Also so
Porsche
meine,
hatte,
ja.
man hatte zwar Probleme mit dem Reifenverschleiß, aber man war auch ins Bad des Auto mit am wenigsten Abtrieb. Also man hatte den höchsten Topspeed, man hatte auch definitiv den geringsten Abtrieb und somit auch Natürlich, naturgemäß den höchsten Reifenverschleiß. In Le Mans wird sich das ja dann wieder ausnivellieren, wenn alle drei Hersteller gezwungen sind, den Luftwiderstand und somit Abtrieb aus dem Auto rauszunehmen.
Ja. Ja, es ist aber, wie gesagt, also das, was ich gesehen habe, vor allen Dingen in Spa beim Porsche mit der 14, die 9, die 20 hatte ja einige Probleme vorne mit den Dämpfern oder an der Vorderradaufhängung. Aber die 14 hat ein Doppelstint gefahren, und zwar Runde 70 war man drin und dann wieder, nee, Quatsch, Runde 47 war man drin, 70 das nächste Mal und 95 hat man dann wieder auf Slicks gewechselt. Und da ist mir aufgefallen, dass die Rundenzeiten dann vor allen Dingen am Ende des zweiten Stints stark nach unten gegangen sind. Also mein Eindruck ist, dass Porsche, die sowieso, glaube ich, in ein paar Bereichen noch Nachteile haben werden in Le Mans, dass Porsche vielleicht drei Stints, drei Fahrstints fahren kann. Also vierfach würde mich überraschen.
Ist auch die Frage, wie gut haben Sie dann die Probleme mit Ihrer aktiven Aufhängung im Griff? Da hatte man in Spa noch Probleme mit Bankbewegungen im Auto, die natürlich in Sachen Reifenverschleiß auch nicht so toll sind. Aber wenn man diese aktive Aufhängung, die man ja fährt, wohl noch im Griff hat, dann wird es auch dem Reifenverschleiß eben zugutekommen.
Es wird, ja, ich meine, wie gesagt, das ist natürlich, wir stochern alle natürlich so ein bisschen Nebel, ne? Aber wir haben natürlich Daten aus den letzten Jahren, wir haben Daten aus diesen Jahren, wir haben unsere eigene Beobachtung gemacht und so ein bisschen kennen wir uns ja mittlerweile auch aus und können so Sachen einschätzen. Und mein Eindruck ist einfach, dass Audi, glaube ich, was die Stintlenk angeht, das werden sie auch machen müssen, einfach aufgrund der Nachteile, die sie eben in der reinen Stintlänge haben. Also was die Reifenverschleiß angeht, denke ich, hat Audi einen Vorteil. Toyota ist aber nicht weit hinterher, mein Eindruck. Und ich glaube, Porsche hat maximal dreifach Stints drin, und danach wird es für sie wirklich schwierig. Denn ja, also das ist so aus den Daten, wie es ich so rausgelesen habe, ist das mein Eindruck. Porsche macht einen extrem schnellen Eindruck, also was Rundenzeiten angeht und Topspeed angeht.
Ja, es ist auch vermutlich das komplexeste Auto, was in Le Mans an den Start geht. Also man hat einen 2-Liter Vierzylinder V4 Turbo. Man hat dann noch extra ein Abgasenergierückgewinnungssystem, was nicht wie in der Formel 1 an den Turbolader gekoppelt ist, sondern nochmal extra läuft. Man hat
Und
eine.
als einziges Team, und die anderen haben nur die kinetische
Genau.
Energierückgewinnung.
Man greift hier auch auf ein Batteriespeichersystem zurück und vor allem man hat auch eben eine aktive Aufhängung. Man hat auch, das weiß man ja jetzt mittlerweile, eine Aerodynamik, die auch aktiv-passiv ist. Also direkt aktiv ist er durchs Reglement verboten und passiv ja eigentlich auch. Eine Aerodynamik, da ging es vor allem um die Motorabdeckung, die sich dann ab einer gewissen Geschwindigkeit verbiegt und somit wohl für weniger Luftwiderstand sorgt. Da weiß man jetzt aber mittlerweile auch, dass der Toyota wohl was Ähnliches mit dem Heckflügel hat. Es ist definitiv das komplizierteste Auto und man war auch vor allem in Spa dann auf Anhieb sehr schnell unterwegs und man hat auch einen sehr guten Topspeed. Man wurde ja bei den Tests mit bis zu 339 km/h gemessen. Bei einem Test, es war wohl in Le Castellet, also dort ist nicht gewiss, aber die Geschwindigkeit definitiv, wurde der Porsche sogar schon mal mit knapp 350 geblitzt.
Wahnsinn. Das sind Geschwindigkeiten wie Weiland in den 70ern oder in den 80ern auf der Hünaniya, als das noch keine Schikanen gab. Die Schikanen gab es ja erst seit 1990 oder 91. Ja, muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon ordentlich, was die da auf dem kurzen Stück gerade runter, Tétré Rouge, bis zur ersten Schikane, was die da rausholen. Ja, wolltest du was sagen?
Die Geschwindigkeiten werden wohl dann ähnlich sein wie 2008. Die Zeit noch mit den großen Dieseln, mit Audi, Peugeot, als man ja auch knapp bei 340, 345 auf der Hünaniya erreicht hat. Es ist eigentlich auch interessant, da wird es auch wohl rundenzeitenmäßig in diese Richtung gehen, weil die schnellste Rundenzeit war eine 3,23 von Toyota. Man verliert aber durch den Umbau der Ford-Schikane, wo man nicht mehr so über die Randsteine brettern kann, eine Sekunde. Das heißt, es wäre eigentlich eine 3,22 gewesen.
Das ist schon ordentlich, ne?
Und auch die, das ist ja das Schöne hier, in den Dokumenten vom Testtag wird ja auch immer noch die ideale Runde, die zusammengestellt ist aus den besten Sektorenzeiten, abgebildet, und die war schon eine 3,22 für den Toyota. Das heißt, da kannst du dann nochmal deine Sekunde abziehen, damit sind wir bei 3,21.
Ja.
Also wenn man die drei Sektoren-Bestzeiten halt addiert, die nicht in einer Runde gefahren wurden.
Wobei das war zum Beispiel auch sehr lustig oder bemerkenswert. Der Audi fuhr ja eine Bestzeit, eine 3:23,7 in der ersten Session, also als die Strecke noch langsamer war. Und das war ja auch eben, darum sage ich ja, Audi wird auch noch einiges im Köcher haben. Das war ja die Nummer 3 mit Marco Bonanomi und Philipp Albuquerque. Also das nominell langsamste Auto von den dreien. Der fuhr raus und fuhr einfach mal auf Anhieb 4 Sekunden schneller, fuhr die 3:23 und fuhr dann wieder in die Box.
Ja, vor allen Dingen müsste man jetzt dann nochmal gucken, wie war der Topspeed beim Anbremsen vor der ersten Schikane, denn wir haben ja alle,
330.
okay, nee, weil normalerweise haben wir ja gesehen, auch aus den Topspeed-Messungen und den Zeiten, diese 330 hast du relativ selten gesehen, die sind alle meistens 100 Meter vorher schon vom Gas gegangen, bevor die Messung war. Und die sind auch mit 290 oder so durchgerauscht, und das kann es ja dann auch nicht sein.
Das war auch sehr, sehr auch lustig. Hat er dann auch Mike Fuller auch geschrieben, beziehungsweise ich habe da relativ viel auch mit ihm geschrieben. Das war relativ lustig. Im Sektor 2 wird da die Topspeed gemessen, das ist vor der ersten Schikane, auf dieser Geraden. Und bei seiner schnellsten Runde fuhr ja auch die Bestzeit der Toyota in Sektor 2, der eigentlich nur aus der gerade von Tête Rouge nach Mulsanne runter besteht, bis auf die zwei Schikanen. Also keine schnellen Kurven oder Abtriebskurven, sondern eigentlich nur gerade Bremsen, Ausbeschleunigen, Bremsen und so weiter. Und die Bestzeit war hier eine 1:17 Sektorzeit und die fuhr man mit einem Topspeed von 297 km/h. War aber lustig, weil sowohl Porsche als auch Audi als auch Toyota war es ähnlich. Also in die schnellsten Sektorzeiten in Sektor 2 fuhr man alle erstaunlicherweise mit relativ geringem Topspeed von 300 bis 310 km/h.
Ja, da sieht man halt, was gemauert wurde.
Ja.
Da ist halt nicht so viel. Aber wie gesagt, das sind so die Spielchen, die kennen wir ja vorm Rennen. Ich finde, also wenn ich jetzt die Pakete vergleiche und wenn man sich natürlich auch jetzt die Daten anschaut, die eben bisher da sind und die wir haben von den bisherigen Rennen und den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist mein Favorit tatsächlich Toyota in diesem Jahr. Weil ich glaube, sie haben das. Also, aber Audi hat, glaube ich, einfach ein Problem mit der Stintlänge. Und die sind halt diejenigen, die da ja die quasi dem Rest hinterherhetzen. Das wird man auch natürlich, man darf ja auch nicht vergessen, dadurch, dass alles so eng ist und dadurch, dass es unterschiedliche Stintlängen gibt, wir wissen aber, dass es jedes Jahr auch immer wieder Safety-Car-Phasen gibt. Und in Le Mans hat man ja das Phänomen dieser, was haben sie, zwei oder drei Safety-Cars, die dann auf die Strecke gehen und das Feld auseinanderziehen. Kann das plötzlich eine Riesenrolle spielen. Also wenn Audi da mal Pech hat oder auch mal Glück hat, dann können sie plötzlich eine Minute vorne sein.
Aber das wird
Da
es ja
gibt
nicht
es
mehr
ja in
geben.
diesem Jahr das neue Reglement mit den Slow Zones, was so ein bisschen eine Adaption dieses Code 60-Reglements ist, was man von manchen anderen Rennen schon kennt. Ich glaube, am Nürburgring wurde es letztes Jahr auch schon
Genau,
eingesetzt, oder?
seit letztem
Dass
Jahr.
eben dann für bestimmte Sektoren, also jetzt nicht für diese drei Streckensektoren, sondern für Sektoren zwischen Marshallposten, dann das zur Slow Zone erklärt wird, wo dann eben nur 60 gefahren werden darf und Überholverbot herrscht, so dass man eben sich möglichst Safety Car Phasen ersparen will, denn da hatten wir in den letzten Jahren immer sehr viele, oft sehr lange, wenn die Barrieren irgendwo repariert werden mussten. Da möchte man in diesem Jahr eben möglichst darauf verzichten. Also nur in Fällen, wo das dann eben nicht mehr ausreicht, werden Safety Cars auf die Strecke geschickt.
Ja, aber wie gesagt, die Möglichkeit, dass du eben eins hast, ist da und dann hast du, wie
Ja,
gesagt, dieses
natürlich.
Phänomen dieser drei Safety Cars in Le Mans, was das Feld eben häufig zu Vor- und Nachteil eines Teams eben dann beeinflussen kann. Aber wie gesagt, mein Favorit ist da tatsächlich Toyota. Ich glaube, sie haben vor allen Dingen ein Auto gebaut und haben auch eine Antriebstechnik, die relativ fail-safe ist. Meine, das ist bei Audi auch, aber Audi hat eben das Problem, dass ihnen da diese Runde fehlt. Pro Stint höchstwahrscheinlich. Porsche, ich glaube, die werden halt am Anfang ein Feuerwerk abbrennen, aber ich glaube nicht, dass man sie im Verlauf des Rennens, also dass es ihnen gelingt, im Verlauf des Rennens vorne zu bleiben. Und ich sehe auch, dass das Auto noch nicht ausgereift ist.
Man
Also
hat.
ich muss sagen, ich sehe es ähnlich wie du, auch wenn Flo mit seinen Analysen da sicherlich auch gute
Gegenargumente anbringt zugunsten von Audi, aber ich glaube auch, dass Toyota dieses Jahr da ein ganz, ganz großer Wurf gelungen ist mit dem Auto. Und dass sie schon als Favorit in das Rennen gehen werden. Natürlich kann man jetzt streiten, wer mehr gemauert hat, aber der Wagen ist schnell, sehr schnell und hat kaum Probleme gehabt, soweit ich das mitbekommen habe bisher. Während die anderen beiden ja doch auch während der Testfahrten und so immer wieder Probleme hatten, dann kommt bei Audi die Sache mit dem Spritverbrauch beziehungsweise mit der Tankgröße dazu. Und ich denke schon, dass Toyota dieses Jahr als Favorit in das Rennen reingeht. Und das ist, also ich habe letztes Jahr war ich bei der Toyota-Pressekonferenz da in Le Mans vor Ort und habe denen zugehört und habe gedacht, die klingen nicht so, als wenn sie nächstes Jahr nochmal mitfahren würden. Weil das alles so, ja, wir evaluieren noch, wir machen da mal so ein bisschen und so. Und ohne dass man jetzt irgendwas Großes angekündigt hat, was man 2014 vorhätte. Und dann, ja, kommt man da mit so einem Auto an. Für mich der Favorit.
Möchte noch mal kurz einhaken, weil ich habe mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelegt. Ich habe nur gesagt, Audi, also ich sehe jetzt nicht unbedingt diesen kooperierten Rundenzeitenvorteil oder Nachteil aufgrund des Reglements. Ich sehe beide gleich und daher sehe ich Audi leicht vorne, weil sie doch noch das Team waren, die so ein Sprintrennen über 24 Stunden schon mal gezeigt haben, dass sie es mehrmals durchgehen können. Und auch wenn sie einen kleinen Nachteil hätten, dann in Sachen Rundenzeiten haben sie auch schon mehrmals gezeigt, dass sie dann trotzdem das Rennen noch gewinnen können. Man muss aber mit dir auch d'accord gehen, nach den bisherigen Leistungen müsste eigentlich der Toyota Favorit sein, aber es ist ja auch, man war auch extrem zuversichtlich, also wie man zum Beispiel auch am Testtag aufgetreten ist. Also man war ja sofort in den 3,27er und 3,26er Runden. Es kommt natürlich denen das Reglement jetzt halt mehr entgegen, weil sie mehr Freiheiten in Sachen Hybridantrieb haben. Und die einzige Schmerzen, wo ich vielleicht hätte, wäre, ob der Motor hält, weil man ist ja im Zuge des neuen Reglements bei Toyota einen sehr extremen Weg gegangen. Man hat ja einen 3,7 Liter V8 und da hat man die Verdichtungsrate so weit hochgetrieben, nämlich auf 17 zu 1. Das ist das Niveau von einem Diesel. Bei einem Benziner spricht man von 12 zu 1, 13 zu 1. Man hat dadurch natürlich eine sehr hohe Effizienz, kann man damit erreichen. Allerdings ist die Frage, ob der Motor und vor allem die Zylinderkopfdichtung das über 24 Stunden aushalten.
Bei Toyota. Ja. Also Toyota hat ja den Ball sehr flach gehalten, auch über den ganzen Winter. Die haben ja das Auto praktisch erst zum Le Mans-Test in Le Castellet einen Tag vorher offiziell vorgestellt. Alle Fahrten waren im Geheimen. Man hat, glaube ich, auch viel in Japan getestet, damit man auch ja nicht irgendwie entdeckt wird. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Motorenprobleme habe ich bei Toyota bisher, wie gesagt, auch im letzten Jahr, gut, der ist jetzt neu, aber bisher noch nicht gesehen. Also von daher habe ich ihn relativ, ich meine, dieser V8, was hat er, 4, nee,
3,7 Liter.
3,7 Liter V8, das ist natürlich auch ein, ich meine, da kannst du nicht viel falsch machen. Ne? Das Ding müsste halt, du hast recht mit der Verdichtung. Aber ich denke, das ist etwas, was sie sicherlich sich ausgerechnet haben. Was ich lustig finde jetzt hier so in der Runde, ist, dass keiner Porsche auf dem Zettel hat. Also
Nicht
das
über
ist
die
das Ziel.
Distanz, nein.
Nee, die Distanz hätte ich auch nicht gesagt.
Man hat ja bei Porsche selber so ein bisschen auch mittlerweile seit ein paar Wochen so durch die Zeilen durchklingen lassen. Man geht davon aus, dass man schnell sein wird. Ich gehe auch davon aus, dass sie sehr schnell sein werden, vielleicht sogar am schnellsten. Aber sie haben selber gesagt, oder auch durchklingen lassen, ich glaube, sie wären froh, wenn sie ein Auto halbwegs heil über die Distanz bringen würden.
Also ich meine, es ist Porsche, sie sind der Rekordsieger in Le Mans, sie sind das Team schlechthin in Le Mans, ja, unsere Rückkehr nach Hause oder wie auch immer man das jetzt abfeiern möchte. Aber es ist ja jetzt nicht so, als wenn sich die letzten Jahrzehnte dann nur irgendwelche Deppen da um die Siege geprügelt haben und jetzt kommt Porsche zurück und bügeln die mal ebenso wieder weg, sondern es gilt die gleiche Regel, die auch sonst für die anderen gilt. Es ist einfach schwierig, Le Mans im ersten Jahr gegen etablierte Konkurrenz zu gewinnen. Auch wenn das Reglement neu ist und das eben für alle gleich war. Aber ich denke einfach, dass Porsche da noch Nachteile haben wird mit dem neuen Auto.
Vor allem, weil man ja auch viele Tests, die man fuhr, nur sehr schwer verwerten kann, weil man hatte ja bis Anfang Dezember letzten Jahres massive Probleme mit Vibrationen seitens des Motors. Man hatte dadurch sogar, ist man ja so weit gegangen, dass man die Zündfolge geändert hat und wohl den kompletten, den halben Motor neu aufgebaut und neu
genau,
entwickelt
man
hat.
müsste irgendwie eine neue Kurbelwelle
Ja.
oder etwas konstruieren lassen.
Neue Kurbelwelle braucht man dafür, man hat wohl neue Schwingungsdämpfer drin, neue Ausgleichswellen, und man konnte dadurch natürlich auch viele Daten, zum Beispiel auch fahrwerksmäßig oder getriebemäßig, nur sehr, sehr schwer verwenden, weil diese Vibrationen echt massiv waren, und die hat man im ganzen Auto gespürt, und das beeinflusst natürlich vor allem die Fahrwerkseinstellungen, Getriebe, fürs Hybridsystem wird es auch nicht so ideal gewesen sein. Und da hat man, und da wird man dann auf jeden Fall hinter dem eigentlichen Test- und Entwicklungszeitplan hinterher gehangen sein. Hat man ja, glaube ich, auch dann sogar ein bisschen zugegeben, dass sie da massive Probleme auch hatten und damit eigentlich so in der Form nicht gerechnet haben. Von daher, man da muss echt gespannt sein. Ich glaube, Toyota hat knappe 30.000 Kilometer mit dem Auto getestet und Audi und Porsche über 40.000 Kilometer. Also,
Wahnsinn.
Bin echt gespannt. Ich gehe halt auch davon aus, dass Porsche daher nach ein paar Stunden massive Probleme kriegen wird.
Also wenn es gut läuft, dann kriegt man es so hin wie Toyota 2012, dass man irgendwie nach 6 Stunden oder so sich mal noch in Führung kämpfen kann.
Ja.
Dann steht man halt recht gut da, aber ich glaube, über die Distanz muss man froh sein, wenn man da ein Auto ins Ziel bringt. Vielleicht in Podiumsnähe, aber mehr wird da, glaube ich, nicht drin sein.
Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, es wird ja vor allem auch ein gnadenloses Ausscheidungsfahren geben zwischen
ja.
Audi und Toyota. Da kannst du nicht mehr so wie früher mal eben wieder 3 Runden reinfahren. Wenn du da eine Runde oder 2 Runden verlierst, die wirst du kaum mehr reinfahren können. Da
du bist eine du halbe weg. Schon nicht mehr reinfahren können. Wir hatten ja auch schon in einigen Podcasts darüber gesprochen, dass halt Dreher kann ich ja schon zurückwerfen. Also.
Apropos 3 Runden wieder reinfahren können, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass in Le Mans dieses Jahr wie in der Formel 1 auch eben quasi der Fuel Flow, also der Benzin- bzw. Dieseldurchfluss reguliert ist und das eben über einen Zeitraum von 3 Runden jeweils kontinuierlich gemessen wird, sodass man eben, wenn man jetzt mal irgendwie 1 oder 2 Runden mehr Gas geben muss, man in der 3. Runde ein bisschen runterschalten muss, um eben nicht diesen Durchflussbegrenzer pro Stunde zu diesen Wert zu sprengen. Man hat das ja dann zum Beispiel jetzt Formel 1 prominentes Beispiel ist halt immer noch Daniel Ricciardo im ersten Rennen, der ja dann disqualifiziert wurde. Das ist quasi eine ähnliche Problematik, nur dass es in Le Mans auf 3 Runden gerechnet wird und nicht auf eine oder wie man es in der Formel 1 macht, also einen kleineren Zeitraum.
Wobei das aber rundenzeitentechnisch relativ wenig Sinn machen würde, eine Runde alles rauszublasen und dann 2 Runden wieder zu sparen, weil wenn ich dann mehr Kraftstoff dadurch pro Runde verbrate, dann habe ich zwar natürlich mehr Leistung und somit auch mehr Topspeed, aber der Luftwiderstand oder die Leistung, der Luftwiderstand der wächst ja im der wächst ja kubisch mit der Geschwindigkeit, sprich hoch 3. Und von daher kann ich zwar 10% schneller auf der Geraden fahren, sage ich jetzt mal, aber dafür müsste ich halt eben fast 30-40% mehr Kraftstoff verbrauchen und das geht mir dann natürlich in den nächsten 2 Runden massiv ab und kostet mich somit wesentlich mehr Zeit. Von dem her wird man daher schon versuchen, immer dieses vorgeschriebene Maximum,
genau.
Was 3,95 Liter beim Diesel wären und 4,75 Liter ja. bei den Toyota und Porsche immer pro Runde auszureizen.
Genau, ich wollte auch eigentlich nur sagen, dass man nicht, also mal eben so den Motor hochdrehen und dann irgendwie für einen längeren Zeitraum quasi schneller fahren kann, sondern weil man eben in dieser Begrenzung drin bleiben muss.
Du kannst es halt für einen Moment mal machen, wenn du überholen musst oder so, aber das wird sich sofort wieder, ich glaube, wir werden da keine großen Probleme mit dem Fuel-Sensor, wie das in der Formel 1 gesehen wird, das wird es nicht geben. Da muss man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Ich glaube, wir haben jetzt relativ exzessiv über Audi, Toyota und Porsche gesprochen. Ich glaube, dass auch der Meinung ist, es wird ein sehr enges Rennen. Ich glaube, Porsche wird am Anfang die Nase vorne haben, vielleicht weil sie das schnellste Auto haben. Sie werden vielleicht auch eben so eine Art Feuerwerk abbrennen wollen, um sich eben zu zeigen, um dann zu sagen, ach naja, haben wir ein bisschen Pech gehabt. Und über die Distanz wird es dann zwischen den Toyota und den Audi gehen, wobei Audi halt einfach auch den Vorteil des dritten Autos hat. den sie vielleicht auf eine etwas konservativere, in Anführungsstrichen konservativere Strategie schicken können, um dann vielleicht noch einen Wagen eben in der Hinterhand zu haben. Das haben sie in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht. Was es dann am Ende wird, das werden wir sehen. Das werden wir wahrscheinlich auch sowieso bei Stintlängen und wie oft die Reifen wechseln und so weiter. Das werden wir alles erst während des Rennens sehen. Ich denke mal, wenn die ersten 4 bis 6 Stunden vorbei sind, werden wir schon mal einen Einblick haben, wie sich das weitere Rennen entwickeln wird, auch was die Rundenzeiten angeht, und ob das wirklich so der Sprint wird, wie alle erwarten. Es gibt noch ein weiteres Team, was in der LMP1 unterwegs ist. Das ist die Schweizer Kollegen von Rebellion Racing, die so ein bisschen allein auf weiter Flur sind. Da sollte es ja noch die beiden Fahrzeuge von Lotus geben, also vom Colin Collis Team. Die sind nie fertig geworden. Und den Witz, also sie war ja gemeldet, sie waren für alle Testtage gemeldet, sind nie aufgetaucht. Da gab es dann schon so Witze wie, oh, ich habe, glaube ich, mal einen Lotus gesehen in Brüssel in der Garage oder so. Aber die sind nie aufgetaucht. Und den Witz fand ich jetzt, dass sie tatsächlich die offizielle Präsentation des Lotus LMP1 dann am Samstag in Le Mans machen. So weit ist
Das
das
ist
auch
aber
schon eine.
mutig, wenn man da nicht mit Eiern beschmissen werden
Ja,
möchte, ey,
das
nach
habe ich auch gedacht.
so wie das Projekt bisher verlaufen
Das
ist.
fand ich auch sehr, also das fand ich schon so ein bisschen, also muss man sagen, schon ein bisschen dreist, das dann zu machen. Aber gut, man ist offensichtlich mit einem Chassis dann vor Ort, das man ausstellen kann.
Ich wollte gerade sagen, dafür bräuchte man ja erstmal ein Auto und es gibt ja berechtigte Zweifel, ob das Auto überhaupt existiert.
Naja,
Oder
offensichtlich.
es gibt die Variante, dass das Auto existiert, aber nicht homologiert werden konnte, weil es den Crashtest nicht bestanden hat oder ähnliche Geschichten.
Ja, da war doch
Also
diese.
vielleicht gibt es ein Auto, mit dem man aber nicht fahren kann.
Ja, da war dann noch diese Motorgeschichte, ne? Die haben doch irgendwie gewechselt von dem einen Motor irgendwie auf dem anderen Motor.
Ja, ich weiß
Naja.
es nicht. Jedenfalls verliert das ganze Projekt so ein bisschen an Glaubwürdigkeit, nachdem man ja eigentlich gerade, ne, der Lotus-Name war ja eh so ein bisschen bergab gegangen durch diese komischen Projekte in den letzten Jahren und dann hatte man sich in der LMP2 aber eigentlich recht gut geschlagen jetzt letztes Jahr und jetzt wollte man in die LMP1 und dann macht man gleich alles wieder kaputt, was man sich
Deswegen, ich
erarbeitet
bin
hat. Das ist
eigentlich
ein
auch
bisschen
aufgrund
traurig.
der guten Arbeit, die sie in der LMP2 gemacht haben, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie eigentlich relativ problemlos in die LMP1 hochgehen können, obwohl ich es auch nie richtig verstanden habe, warum sie es machen, aber gut. Am Ende, ja, Flo, Entschuldigung.
Man muss man sagen, in der LMP2, da möchte ich gerade einhaken, den LMP2, den hat ja nicht Collis selber gebaut,
Nein,
sondern
nein,
den hat
das.
er erst in München gebaut, oder
Ja, das
in
stimmt.
München, und den LMP1 haben sie selber entwickelt.
Ah, okay. Naja,
Das
gut.
ist.
Das stimmt. Da gab es ja auch irgendwie Ärger mit Addis, ne?
Genau, da
Okay.
ging es um finanzielle Verbindlichkeiten, die
Ja,
man
es gab
nicht
ja letztes
beglichen
Jahr in Le
hat.
Mans schon, da wurden doch noch während der Trainings, wurden doch in die Garagen leer geräumt, weil sie irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt hatten.
Stimmt,
Also es ist halt wieder dieser Übermut. Warum kann man nicht erstmal das, was man gerade macht, ordentlich zu einem Ende bringen oder sinnvoll weitermachen, anstatt dann gleich, wenn man das eine so halb fertig hat, das nächste anfangen?
ja, es ist im Übrigen auch die Mannschaft, die da mit hintersteckt, ist übrigens auch die angeblich dann 2015 oder 2016 in der Formel 1 starten sollen, mit diesem rumänischen Formel 1-Team. Nur so viel dazu. ja, auf jeden Fall, dadurch ist es in der Privatierklasse in der LMP1 etwas übersichtlich geworden. Wir haben nur die Rebellion unterwegs, die mit diesem neuen, wunderschönen R1-Chassis, was ja auch eine Eigenentwicklung ist, antreten werden. Das eigentlich war es ja gedacht vom RCO, so gedacht, dass die Privatiers, also die LMP1L, wie es so schön heißt, ungefähr zeitlich so Richtung den Werksteams liegen sollten. Wir haben aber bisher, das Auto ist ja wie gesagt auch brandneu und im Prinzip bisher nur einmal in Spa unterwegs gewesen und da auch als Test mehr oder weniger. Und eben jetzt auch beim Testtag, wir haben gesehen, dass ich glaube 10 Sekunden zurück sind oder sowas. Das war auch noch gut
Ja,
geschätzt, glaube ich, ne?
man fuhr eine 3:31 als schnellste Rundenzeit, aber man wird gegen die Hybrid-Werksboliden keine Chance
Nein,
haben.
man wird, also es ist die gleiche Diskussion, wie man sie vor Jahren mit Pescarolo und Co. hatte. Da kann man kann die auch nochmal 20 Kilo leichter machen oder sonst was. Aber du kannst mit einem Privatteam, auch wenn das Auto von Orica entwickelt ist, und was weiß ich, auch wenn das sicherlich ein ganz tolles Auto ist, gegen die Werksteams, die da zu dritt und nächstes Jahr dann zu viert mit Nissan noch gegeneinander ein Wettrüsten betreiben, da wird man einfach nicht mithalten können. Das geht nicht.
Vor allem darf man ja auch nicht bedenken, mittlerweile geht es ja so weit, dass hier leitende Ingenieure von Formel-1-Teams abgeworben werden.
Nein, natürlich gibt's da keine Chance, aber man hatte natürlich die Hoffnung, dass die Rebellion, sage ich mal, zumindest 5 Sekunden schneller sind. Aber das Auto ist halt einfach so neu, dass wahrscheinlich auch bei Rebellion man froh sein wird, wenn man überhaupt die Distanz schafft. Also.
Ja, also in Spa war es ja so, dass man ein Auto gut über die 6 Stunden gebracht hat und da solide gefahren ist. Bei den Topspeeds war man ganz, ganz vorne, also auch auf dem Niveau der anderen, jetzt nicht gerade der Porsches, aber der anderen LMP1, aber auf die Rundenzeit konnte man einfach noch nicht mithalten. Man muss ja auch erstmal ein Setup für so ein ganz neues Auto entwickeln, das ja tatsächlich erst 1 oder 2 Wochen vor Spa sein erstes Rollout hatte.
Ja. Also da werden wir leider nicht so viel sehen von den Rebellen. Wir hoffen, dass sie, wie gesagt, einfach das Rennen gut beenden. Und man darf ja nicht vergessen, sie führen in der Meisterschaft. Also es gibt eine eigene Privatiermeisterschaft. Ist jetzt nicht so schwierig, dass sie da führen, aber sie führen jetzt in der Meisterschaft.
Ja, man kann halt nur hoffen, dass sich für das nächste Jahr auch noch ein paar LMP1 Privatiers finden. Es gab ja die Ankündigung für Autos, also von Oak, also On Rogue wollte oder hat ein LMP1 angeboten und Perrin war ein Team, das einen angeboten hat und ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es noch einen gab, aber es muss sich eben jemand finden, der es einsetzen möchte und das kostet nun mal auch ein bisschen Geld.
Bist du schnell in zweistelligen Millionenbeträgen halt, was das angeht. Also man kann ja schon froh sein, dass das Rebellion da sich jedes Jahr noch bereit erklärt, was zu machen. Was LMP1 angeht, im nächsten Jahr irgendwie ganz kurz noch zum Ende vielleicht drauf. Nissan hat ja angekündigt, dass sie kommen mit was auch immer. Und es wird am Samstag vor dem Rennen eine Ankündigung geben, dass es wohl ein neues LMP1 Auto auf kommen wird, oder beziehungsweise ist geplant wohl. Also Le Mans hat da, glaube ich, also die ACO hat da extra diese klassische Pressekonferenz, die, glaube ich, sonst immer Freitag ist, die haben sie jetzt auf den Samstag gelegt, extra dafür. Und da gibt es ja die wildesten Gerüchte, wer denn da jetzt kommt. Da ist ja die, wurden Ferrari genannt und Porsche hätte ich beinahe gesagt, Ford wurde genannt. Lass uns mal überraschen, wer sich da 2000. Es gibt noch mit einigen aufgrund der Motorenreglement das war ja auch der Gedanke des Motorenreglements in der Formel 1, dass vielleicht der ein oder andere Hersteller sich gemüßigt fühlt, eben auch in Le Mans zu starten. Ferrari wird das ja seit 2 Jahren nachgesagt, dass es Interesse gibt, beziehungsweise gibt es wohl auch seitens Montezemolo ein echtes Interesse. Honda wurde jetzt auch schon genannt. Bei Ford gibt es eben auch den EcoBoost-Motor. Ob die Ford-Leute eigentlich die Kohle dafür haben, weiß ich mal nicht. Bei Honda und bei Ferrari ist es sicherlich eher der Fall.
Und Fernando
Ja.
Alonso darf natürlich dieses Mal die Startflagge
Genau.
schwenken.
Genau, nachdem Luca
Noch so
Netz.
eines von diesen Zeichen, wenn man da was reindeuten möchte.
Ich glaube aber nicht, dass Ferrari in die WEC
Nein.
einsteigen wird, weil die brauchen die Ressourcen momentan selber, um ihr Formel-1-Projekt auf Vordermann zu kriegen.
Das ist
Also
es.
sei denn, Luca de Montezemolo ist mittlerweile so frustriert, dass er die Formel 1 irgendwie hinschmeißen möchte oder sowas, aber ich glaube, soweit ist es noch nicht.
Da muss schon mehr passieren,
Da
glaube ich.
tauscht er eher noch ein paar Manager
Aber
aus.
es gibt tatsächlich von Ferrari schon seit längerem also seit 2 Jahren oder so, den Gedanken, oder dass man eben damit kokettiert. Das hat auch so ein bisschen politische Gründe. Aber ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Gerüchten sind Tür und Tor geöffnet. Samstag wissen wir mehr. Ja, das war mal zu LMP1. Wie gesagt, die Besetzung in den Autos, also bei klar, müssen wir, glaube ich, nicht durchgehen. Da gibt es auch die Entry-List, beziehungsweise gibt es natürlich dann auch noch die Vorschau, die von Stefan kommt. Und da wird auch alles drinstehen. Kommen wir zu einer in diesem Jahr etwas komplexeren Klasse, weil aufgrund der Fahrerbesetzung eigentlich so nicht so wahnsinnig klar ist, wer da eigentlich so wo es die richtigen Favoriten gibt. Die LMP2, die ja nicht arg gerupft ist, und glaube ich 17 Autos noch, die da unterwegs sind. Wir haben auch in der LMP2 eigentlich eine ganze Menge Bewegung durch das Ligier-Chassis, was dazugekommen ist. Dann kommt ja noch ein zweites, glaube ich, neues. HPE baut ein neues, glaube ich. Aber gut, wir sind jetzt erstmal hier. Und ja, Stefan, LMP2 Experte.
Ja, es ist,
Aber ja.
also wir haben am Start das Oreca-Chassis wieder in vielfacher Ausführung, das ja seit einigen Jahren unterwegs ist. Wir haben das Morgan-Chassis, was ja von Oak, also aus dem alten Pescarolo-Chassis, immer weiterentwickelt wurde. Aber Oak, beziehungsweise eben der Konstruktor OnRoke, hat dann jetzt eben für dieses Jahr ganz neu ein Coupé entwickelt, das eben unter dem Namen Ligier antreten wird. Das auch dann beim Testtag zum ersten Mal in der Öffentlichkeit quasi unterwegs war und jetzt eben das erste LMP2 Coupé ist, was in Le Mans teilnehmen wird. Es gibt ja noch eins von Dome, was von Strucker eigentlich eingesetzt werden sollte. Die hatten aber ein bisschen Verzögerungen drin und haben das Auto dann leider beim Test in Spa kürzlich zerlegt, sodass sie absagen mussten für Le Mans. Das Alpine oder französisch Alpine Chassis ist eigentlich nur der Oreca unter einem anderen Namen. Und dann haben wir dieses Jahr noch recht zahlreich wieder vertreten. Nee, doch nicht. Drei Stück, ich habe mich verguckt, die standen nur alle untereinander, dann sah das nach so einer Masse aus. Das Zytec-Chassis, was ja aber auch im Grunde seit Jahren dabei ist und immer nur ein bisschen weiterentwickelt worden ist. Also Oreca, Zytec, Ligier und Morgan sind die vier Autos, die wir am Start haben. Und bei den Motoren sind es auch die gewohnten drei. Der Nissan, der den Großteil dieser Autos antreibt. Dann haben wir einen Honda-Motor HPD in einem Ligier drin und ich glaube drei Judd-Motoren. Aber der Nissan hat sich da eben über die Jahre klar als die beste Wahl rausgestellt. Wobei die anderen jetzt nicht wirklich langsamer oder merklich, ja, also deutlich schlechter wären.
Ja, wir haben, also wie gesagt, das Feld ist relativ bunt gemischt, also was die Chassis angeht, ist wie gesagt, Oreca,
Genau.
glaube ich, baut auch ein neues Chassis für 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe, den 04, glaube ich, wird auch geschlossen.
Genau, also es wird da ja auch zu den Coupés übergehen.
Genau, aus Sicherheitsgründen auch. Wir haben, es hat halt jede Menge Absagen gegeben, das hat teilweise, oder da gab es teilweise Gründe im Finanziellen, also ADR Delta kennen wir aus dem letzten Jahr, die heißen dieses Jahr Millennium und hängen an der russischen Finanzierung dran. Nun hat es aber dann diese Probleme in der Ukraine gegeben oder beziehungsweise zwischen dem Westen und Russland und dann hat der Westen sehr viele Konten eingefroren von bestimmten Oligarchen und darunter fiel eben auch wohl ein Konto, was eben worüber eben Millennium finanziert wurde. Deswegen mussten die zurückziehen. Wir haben die ganzen Absagen aus den USA, weil normalerweise Muscle Milk ist ja auf jeden Fall immer gesetzt oder meistens eben dabei. Die sagen aber auch immer regelmäßig ab, weil Greg Pickett das irgendwie alles zu teuer ist. Das kann man auch nachvollziehen. Dann haben wir, was hat er noch alles abgesagt? Hilf mir mal auf die
Eben
Sprünge.
der Strucker
Der
Dome, den ich
Strucker
ja schon
Dome,
genannt
genau, ja.
hatte.
Der hat abgesagt.
Also Millennium war mit zwei Autos gemeldet,
Genau.
dann runter, dann wieder mit einem drauf und dann jetzt seit gestern oder vorgestern ist das eine auch wieder runter.
Die sind raus. Dann die beiden Lotus sind halt dieses Jahr nicht mehr dabei. Die fehlen dann halt also auch, beziehungsweise eben auch in LMP2, wie wir eben genannt haben, sind sie eben auch nicht dabei. Also da hat sich einiges getan. Man musste doch echt lange suchen, bis man noch LMP2 Autos gefunden hat. Ich glaube, RCO war mittelfristig so verzweifelt, dass man auch, glaube ich, nochmal bei ESM Racing angefragt hat, ob sie ihre HPDs nicht doch noch rüberholen wollen. Aber
Also man hatte eben alle 10 Reserven, die man, also man hatte
ja.
normalerweise 5 GT und 5 LMP-Reserven und alles war aufgebraucht. In der GT kommen wir gleich noch wieder dazu, da ist ja auch noch ein Team wieder dazugekommen, was eigentlich gar nicht mehr auf der Reserveliste stand. Also es war dieses Jahr schon echt seltsam, weil viele früh schon abgesagt haben und dann eben die gewohnten, die späten Absagen, die man ja eigentlich kennt, dann eben auch noch dazu kamen. Und
Ja.
das war schon recht wild, was da dieses Jahr passiert ist. Und das haben wir jetzt ja eben auch, dass wir nur 55, nur in Anführungszeichen, ist ja auch völlig okay, 55 Autos am Start haben. Aber man hatte ja im Januar bei der Präsentation angekündigt, dass man neue Garagen bauen will, also mehr Garagen an
Ja.
die Boxengasse dran. sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob das jetzt wirklich notwendig ist, wenn man es sich so schwer damit tut, wirklich die 56, die man hat, vollzukriegen.
Richtig, das ist schon mal das eine. Jetzt ist alles unterwegs, was irgendwie in LMP2 noch in Europa bewegen kann. Es ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, kein einziges Team mehr, was nicht startet. Also die ganzen ELMS-Teams, alle ELMS-Teams sind dabei.
Ja.
Und natürlich die WEC-Teams sind
Das sind ja nur
dabei.
ein paar,
Sind
das
nur
sind
ein
ja nicht
paar.
viele.
Ja, so macht die Hälfte, also über die Hälfte jetzt aus. Aber die, ja, was ist denn, bevor wir jetzt hier die ganze Liste gehen, ja, wir haben G-Drive, die
Die für
extrem starken
mich,
Eindruck.
genau, die für mich als Favorit in das Rennen gehen. Also wir haben eben in der WEC dieses Jahr leider auch aufgrund von eben diesen paar Absagen nur vier Teams, die da regelmäßig, was heißt, also bei den zwei Rennen bisher gestartet sind. Und G-Drive hat sich da deutlich als stärkstes Team hervorgetan. Roman Rusinov, der ja eben auch das Geld von Gazprom, beziehungsweise G-Drive ist ja da so der Schmiermittelarm oder Lieferant von Gazprom, der bringt eben da das Geld mit, ist aber auch wirklich schnell. Olivier Plat ist einer der schnellsten Piloten, die seit Jahren in der LMP2 unterwegs sind. Und Julian Canal ist, glaube ich, mehrfacher GT-Klassensieger oder zumindest einmal hat er die GT-Klasse gewonnen und hat sich auch in dem LMP bisher gut gemacht. Ist ein noch relativ junger Franzose, glaube ich, Mitte 20.
Ja, aber extrem für den Silberfahrer extrem schnell.
Ja, genau, für einen Silberfahrer wirklich sehr schnell. Und die sind für mich der Favorit neben Jota Sport, denen ich auch immer wirklich viel Potenzial zurechne, die ja auch, die waren in Silverstone bei der ELMS gut dabei, sind dann in Führung liegend gecrashed, haben das Auto aber schnell wieder aufgebaut, sind in Spa eben relativ knapp Zweite hinter G-Drive geworden, aber eben auch wirklich, ja, geschlagen worden. Also es hat einfach nicht gereicht, um wirklich mit G-Drive mithalten zu können über die Distanz. Und beim zweiten ELMS-Lauf in Imola haben sie dann gewonnen. Da war ein bisschen Glück dabei, aber das ist dann eben die ausgleichende Gerechtigkeit
Ja.
für den Unfall in Silverstone. Aber die sind für mich so der zweite Favorit mit Simon Dolan, dem jungen Harry Tingnell, der ja aus den Formel-Serien eben Nachwuchsfahrer ist, und Marc Genet, der ja auch endlose Prototypen-Erfahrungen hat. Sicherlich nicht mehr der allerschnellste ist, aber in Le Mans schadet es ja auch nicht, einen schnellen, erfahrenen Fahrer dabei zu haben.
Nö, ich glaube auch, dass das, also Dolan ist der Teambesitzer, der hat die Silberentstufung halt, aber der ist nicht langsamer als Tignal, muss man dann auch mal ehrlich sagen.
Also der hat, das ist ja wie immer so mit den Gentleman-Drivern, die sind am Anfang immer noch so ein bisschen zweifelhaft, aber wenn sie dann wirklich jahrelang dabei sind, werden sie immer entsprechend stärker und konstanter und schneller.
Ja.
Und das gilt eben genauso für Simon Dolan, der seit Jahren dabei ist und in Le Mans fährt, der wirklich solide und flott ist. Da kann natürlich immer noch ein Fehler kommen, aber das bleibt nicht aus, aber da kann man schon mit was rechnen.
Also denke ich auch, Jota, Grace, das sind auch die ich auf dem Schirm habe. Dann Thierrier, muss man immer nennen,
Yep.
die jetzt zwar auf das DJ-Chassis umgestiegen
Ja,
sind. Das ist
da
halt
muss man eben
vielleicht und
gucken,
ja.
wie haltbar das im ersten oder nicht nur im ersten Jahr, sondern im ersten Rennen schon ist über 24 Stunden. Das ist sicherlich recht mutig.
Ja, aber die Besetzung ist aber wie üblich, eben mit Pierre Thirier, dem Teambesitzer, Ludovic Bardet, der sehr schnell ist, und Christian Gurmendi, alles Franzosen, das ist ein rein französisches Team. Gurmendi ist der Platin-Fahrer da. Auf jeden Fall schnell. Sie waren halt bisher bei den ELMS-Rennen nicht ganz vorne dabei, konnte aber immer Druck ausüben. Also das ist so ein Team, wo ich sagen würde, so, oh, sollte man im Auge haben. Bin ich ebenfalls,
Podiumskandidat auf jeden Fall,
auf jeden
ja.
Fall. Podiumskandidat, aber auch, und die haben mich beim letzten Rennen in Imola sehr überrascht, ist Monron, New Blood bei Monron, wie es jetzt heißt, auch Schweizer, mit dem Morgenjud, mit Kleen, Gary Hirsch und Roman Brandala.
Ja, ist ein Team,
Waren
wo
sehr
ich eigentlich,
schnell.
man guckt sich das Line-up an und denkt sich, klar, Kleen, ehemaliger Peugeot-Fahrer, ehemaliger Formel-1-Fahrer, kann was. Gary Hirsch, Roman Brandela, Silber und Bronze, nicht so richtig, aber die sind schnell und das Team ist irgendwie stimmig und die sind gut unterwegs. Also die fahren dann morgen mit Judd-Motor, Sind aber echt letztes Jahr auch schon, da hatten sie noch eine teilweise andere Fahrerbesetzung, aber wirklich gut dabei gewesen, auch wenn man das jetzt nicht vielleicht vom Blick auf die Entry-List vermuten möchte.
Nee, also die haben mich, ich hatte sie auch für Imola gar nicht so auf dem Schirm, aber die waren mich echt überrascht. Also die
Ja.
waren wirklich, wirklich richtig gut unterwegs. Und vor allen Dingen, das lag natürlich dann auch am Schluss denn von Christian Klien. Klar.
Ja.
Aber das war schon nicht schlecht. Und der Hirsch ist auch gar nicht so langsam, auch als Privatier, glaube ich, der finanziert das ja auch wohl. Ist er ja wirklich, wirklich gut. Also das ist, weil wir reden immer über Distanz. Und in der LMP2 wirst du zwar auch ein Sprintrennen haben, aber wenn du halt dazwischen eben Fahrer hast, die nicht allzu viel Zeit verlieren, und alle müssen ja einen Silberfahrer drin haben im Auto, da ist es also zumindest für eine Überraschung gut. Wen ich ebenfalls noch im Auge habe, ist Oak. Einfach aufgrund der Erfahrung, gut, die haben jetzt auch das neue Ligier-Chassis, aber da sitzen dann halt Alex Brundle und der extrem schnelle John Mardenborough, den wir ja seit Jahren ins Gewissen reden, also seit Jahren, nicht seit letztem Jahr ins Gewissen reden, der soll das doch bitte mit den Formelautos lassen und im GT bleiben, beziehungsweise bei den Prototypen. Und halt der Russe Mark, Gott,
Ja, Schulzitzki, glaube
Schulzitzki,
Schulzitzki, der auch eben also russischer GT Academy Gewinner ist. Ich
ja.
glaube, diese internationale Endausscheidung hat er dann nicht gewonnen,
Nee.
aber eben russischer Gewinner. Finde ich noch ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen, weil er noch nicht so richtig viel bewegt hat. Aber er ist natürlich auch dieses Programm durchlaufen und diese GT Academy Fahrer sind ja dann doch recht gut ausgebildet immer von Nissan. Also die machen das schon ordentlich, dieses Programm.
Ja.
Fahren auch mit dem Ligier-Chassis, also die Bedenken wieder bezüglich Durchhaltevermögen. Im Vorjahr hat Oak Racing ja einen Doppelsieg eingefahren und ist wirklich recht dominant gewesen. Das sehe ich in diesem Jahr nicht so ganz. Aber man muss sie auch sicherlich wieder für die vorderen Plätze irgendwo auf der Rechnung haben. Also, weil auch es sind viele gute Fahrer, die Oak in den letzten Jahren hatte, sind weg. Man hatte Olivier Plat, der jetzt eben für G-Drive fährt. Man hatte den David Heinemeier Hansson als sehr
Genau.
schnellen Gentleman-Driver. Die anderen habe ich in meiner Vorschau aufgezählt. Ich habe sie jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Man hatte aber in den letzten Jahren halt wirklich nochmal, wirklich noch einen Tick stärkere Besatzung und das dann auch noch mit zwei Autos. Da hat man so ein bisschen verloren, aber doch wieder Podiumskandidat, ja.
Ja, und wenn es denn mal, wenn das Team, glaube ich, mit dem größten Pech irgendwie, was wir haben, wenn es denn bei
Ich
denen
weiß
mal,
schon, welches du meinst.
bei denen denn mal einmal wirklich fehlerfrei laufen könnte, nämlich die irischen Jungs von Murphy Motorsports, dann ist es auch ein Podiumsteam mit Nathaniel Berton, Rudolfo González und Karen Chantok im Auto. Die sind immer schnell. Die haben fast immer mit das schnellste Auto, halt fahren halt den Orica Nissan, da kannst du nichts falsch machen, das Ding hält. Aber irgendwie, bei denen ist tatsächlich
Irgendwas ist immer,
immer bei
genau.
denen. Also,
Aber das macht ja auch so ein bisschen, das hat, glaube ich, auch mit zu der Rolle so ein bisschen als Fan-Favorite beigetragen. Also mal ab davon, dass das Team auch an sich schon irgendwo wahnsinnig sympathisch rüberkommt, von dem, wie sie die Sache angehen. Aber dass man halt irgendwie so ein bisschen dieses Pechvogel-Image hat, obwohl man eigentlich sehr schnell ist, macht es ein bisschen sympathischer und man wünscht ihnen was Gutes. Karun Chantok ist ja in der Formel 1 nicht so richtig vorangekommen, ist aber irgendwo auch ein wahnsinnig sympathischer Typ, der das Ganze auch mit viel Leidenschaft angeht und jetzt da in der LMP2 sich, glaube ich, auch recht wohlfühlt und schnell ist. Rodolfo González bringt ein bisschen Geld mit und man musste eben jetzt leider den Alex Kapadia austauschen, der ja sonst in der ELMS fährt und wirklich gut gefahren ist, ein junger Mann, austauschen gegen den jungen Franzosen Nathanael Berton, der aber auch schon in seiner noch jungen, ja, Formel-Nachwuchskarriere gute Ergebnisse eingefahren hat. Also das ist jetzt, glaube ich, keine große Schwächung, dass man da ihn ins Auto setzen musste.
Nee.
Deswegen, also wenn es mal läuft, wenn es mal klappt, dann können die auch irgendwo vorne mitspielen.
Ja, Daisy. Also wir drücken ihm mal die Daumen, dass sie auch direkt nicht wieder in der ersten Stunde direkt wieder ein großes Problem im Getriebe oder sonstiges haben, was bei denen gerne passiert. Es gibt sonst noch eine ganze Menge andere, aber da schaut ihr bitte in die Vorschau von Stefan rein. Wenn ein
Genau.
paar Namen zumindest nochmal genannt haben, aus deutscher Sicht
René
ist René
Rast für
Rast,
Sebastian
genau.
Loeb Racing, die werden sicherlich nicht schlecht schlecht unterwegs sein, haben aber die Michelin-Reifen. Michelin ist ja letztes Jahr neu in oder wieder in die LMP2 zurückgekehrt und haben sich noch nicht so richtig wieder gegen Dunlop behaupten können. Also wir hatten ja ein Team, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer es war.
Glaub,
Ein Team
Level
ist jetzt
5,
sogar
oder? Oder?
genau, Level 5 war gut unterwegs auf Michelin. Ich meinte jetzt aber ein Team, was während der laufenden Saison schon von Michelin wieder auf Dunlop zurückgewechselt ist, ein ELMS-Team. Ich kann aber gerade beim besten Willen nicht mehr sagen, wer es jetzt war.
Was ich Caterham? Ich
bin nicht ganz ja, sicher. Die bestreiten nicht die ganze ELMS-Saison. Aber gut, ist egal. Also weiß ich nicht, ob die Michelin-Reifen wirklich ebenbürtig sind, müssen sie noch zeigen. Aber es liegt sicherlich auch daran, dass die Masse einfach auf Dunlops fährt, dass man da einen schwierigen Stand dagegen hat.
Genau, das wird von der Seite Sebastian Loeb, also auch das Team an sich ist in der ELMS jetzt auch nicht gerade immer weit vorne zu sehen, auch wenn sie im zweiten Fahrer Jean Charousse, dem dritten Vincent Cappelier, nicht schlecht besetzt sind, sehe ich sie aber auch nicht vorne.
Und erwähnen würde ich ganz gerne noch gerade Caterham Racing, also das ist eigentlich Greaves Motorsport mit einem zweiten Auto, mit Tom Kimber-Smith, der ja schon mehrfacher LMP2-Klassensieger in Le Mans ist, ich glaube mehrfacher. Aber vor allem eben auch mit dem jungen Matt McMurray, der jetzt den Rekord brechen wird, den Ricardo González 1959 aufgestellt hat für den jüngsten Starter in Le Mans. man muss im Jahr vor dem Rennen 16 werden und er ist irgendwie Mitte, Ende November letztes Jahr, glaube ich, 16 geworden. Das heißt, es wird schwierig sein, ihn dann nochmal zu unterbieten, wenn er dann jetzt eben als 16,5-Jähriger in Le Mans startet. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn er ins Ziel kommt, dann ist er der Jüngste, der jemals das Le Mans-Rennen beendet hat. Er ist sicherlich noch nicht der Schnellste, hat aber einiges Potenzial, denke ich mal. Da kann man mal ein Auge drauf werfen, wie er sich so schlägt.
Genau, die USA-Fraktion ist dann noch mit Chris Dyson vertreten. Die USA-Fraktion, die so ein bisschen, also die Fans der USCC, werden dann vielleicht noch ein Auge haben auf Ricky Taylor, von den Taylor-Brüdern, der bei Labre in einem Morgen-Jut sitzt, zusammen mit Keiko Ehara, die auch wieder mitfahren darf, und Pierre Raak. Aber wie gesagt, den Rest einfach in der Vorschau von Stefan angucken. Die Favoriten haben wir ja genannt. Dann haben wir die LMGT Pro. Und Flo, da hat es kurzfristig mal wieder massive Veränderungen, also wirklich massive Veränderungen an der Balance of Performance gegeben.
Jupp, und zwar hat man entschieden, dass alle, wie soll man sagen, serienproduktionsähnlichen Motoren oder die darauf basieren, sprich, die wohl keine Direkteinspritzung haben, so habe es jetzt ich verstanden, 5 Liter mehr Tankvolumen bekommen. Das heißt, die Porsche, die ja noch mit Saugrohreinspritzung unterwegs sind, genauso wie der Aston Martin, dürfen nur mit 95 Liter Tankinhalt an den Start gehen, während die Corvette und der Ferrari, die mit Direkteinspritzung unterwegs sind, mit 85 Liter unterwegs sein müssen.
Genau, und den Porsche hat man auch noch.
Ja. Das heißt, die 5 Minus für die Direkteinspritze hat man auch beibehalten, sodass man 10 Liter Differenz hat.
Ja.
Ordentlich.
Ja, das ist echt ordentlich.
Also das ist schon, ich bin ja generell, also dass man Balance of Performance braucht, okay, aber gerade, dass man eben da rumschraubt an den Tankmengen, da bin ich seit Jahren nicht ganz glücklich mit, weil ich finde, das sollte eine Zahl sein, die da irgendwo in der GTE Pro gleich ist, okay, für alle.
Okay, aber gut. Also anscheinend hat wohl sogar Ferrari aber auch als Corvette die 5 Liter mehr bekommen, wohingegen dann der Aston Martin nochmals 5 Liter mehr bekommen hätte, womit der dann wohl mit 100 Liter antreten dürfte und 95 Liter. Felix hat es gerade reingeschrieben bei uns.
Die Corvette ist ja zum ersten Mal dieses Jahr am Start, also die C7, die neue Corvette, die läuft in den USA ja schon ganz gut, aber die haben natürlich hier beim ACO andere Einstufungen als in den USA, deswegen fehlt uns in diesem Jahr übrigens auch das Viper-Team, hatten wir aber auch schon mehrfach erwähnt, dass die auf Einstufungsgründen gesagt haben, nö, hinterher fahren haben wir keine Lust.
Die hatten aber vor allem auch keine Kohle, weil sie das Auto nicht verkauft kriegen, das Straßenauto.
Das kommt dann noch hinzu. Aber ich glaube, das hatte wirklich mit der Balance of Performance zu tun, dass sie gesagt haben, da haben wir einfach keine Chance, was Spritverbrauch mit dem 8-Liter-Motor und so weiter angeht. Da kommen wir nicht wirklich voran. Bei den Porsche muss man sagen, die dürfen 20 Kilo ausladen.
Ne? Aber nur in der GTA.
Ach, in der GTA.
Oh, die alten RS, ja, genau.
Die 997, gut. Ja, die Corvette fährt allerdings ohne Gurney, ne? Das weiß ich. Das habe ich irgendwo
Genau, die
nochmal dran.
Corvette und der Aston Martin.
Ja.
Dafür ist die Corvette aber, wenn ich mich recht erinnere, auch das schwerste Auto im Feld. Also es ist ja immer so ein bisschen, ne, es ist ja jetzt ein recht kompliziertes System von verschiedenen Aspekten, die dann da verändert werden können am Auto. Manches ist eben dann von Vorteil und manches ist von Nachteil. So darf die neue Corvette dann eben muss das schwerste Auto sein mit und hatten mit dem Tank dann eben den vorgegebenen Wert da, aber dafür dann eben ohne den Gurney hinten drauf wie der Aston Martin, so dass man da eben dann bei der Aerodynamik ein bisschen andere Wirkfaktoren zusammenkriegt.
Es dürfte sicherlich, also die Aston Martin sind so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da muss man, glaube ich, klar sagen, dass die Aston Martin in diesem Jahr nicht wirklich zu den Favoriten gehören.
Wobei
Das
die aber auch
Chassis.
massiv gesandbackt haben, muss man auch sagen, beim Test.
Ja, dieses Jahr waren sie ein bisschen klüger als im letzten Jahr.
Ja, wobei da waren sie auch, hatten sie auch die schnellste Rundenzeit im Rennen mit einer 3, glaube 55,7. Und man ist heuer sogar noch einen Tick besser eingestuft in Sachen Gewicht. Also. Und trotzdem war man beim Test über 3,5 Sekunden langsamer. Also.
Man hat ein bisschen geschimpft bei Aston Martin, dass man den Vorteil bei der Bodenfreiheit
Genau,
verloren hat. Da
haben
hatte
sie
man
höher
andere.
gesetzt. Ne?
Ja.
Das, ja, wie gesagt, die ersten warten sich da nicht. Ich denke, es wird auf eine Auseinandersetzung rauslaufen, eben zwischen den beiden Mantai Porsche, also Max Porsche, die von Mantai eingesetzt werden, in den üblichen Besetzungen, mit Pili Bergmeister Tandy und Holzer, Makiwerki und Leeds, und den Ferrari, halt vor allen Dingen die 51, also mit von Raffkhauser, mit Bruni Wielander, Fisichella, also die alt hergebrachte Besetzung
Ja,
der
also
zwei.
in der 71 hat man jetzt ein paar jüngere Fahrer drin, da hat so ein bisschen Generationswechsel
Genau.
stattgefunden. Davide Rigon, James Calado kennt man aus Formel-Nachwuchsserien. Ja, Rigon, zweifacher Meister der Super League-Formula, falls sich noch jemand dran erinnert.
So lange her.
genau, und ja gut, mit Olivier Beretta dann eben noch als dritten Mann wieder einen Veteranen dazugesetzt.
Ja, alle Platin, ne? Aber eingestuft.
Ihr habt alle als Platin eingestuft. Dafür hat die Super League-Formula anscheinend gereicht.
Es gibt noch einen dritten Ferrari von Rum Racing, mit Matt Griffin, der sehr schnell ist, Alvaro Parente, auch ein alter Hase, und Federico Leo aus Italien, der, sage ich mal, ist aber wahrscheinlich eher mehr so Backup als wirklicher Favorit. Mein Griffin ist extrem
Ist
schnell.
auch, also der Leo fährt halt auch viel GT3-Ferraris vor allem, ist auch kein schlechter. Ich glaube, von der Fahrerpaarung her könnten die durchaus mithalten. Gerade Matt Griffin, was du gerade sagen wolltest, ist natürlich irre schnell, auch wenn er immer noch nur als Gold eingestuft ist, weil ihm da noch irgendwelche Erfolge, also wirklich große Erfolge fehlen, aber ist sau schnell. Aber Ram Racing ist dieses Jahr nicht so richtig in Tritt gekommen.
Nee.
Also ich fand das letztes Jahr total klasse, was die geleistet haben, im Debütjahr direkt die ELMS quasi abzuräumen und da unter alles zu gewinnen. Haben sich jetzt aber so vielleicht so ein bisschen übernommen mit dem Umstieg in die GTE Pro, kommen wohl auch, oder haben das Auto noch nicht so richtig aussortiert,
Ja, finanzielle Probleme,
vom
ne?
Setup her. Die finanziellen Probleme, die aber jetzt eher temporär waren, also man musste halt Spar auslassen,
Ja.
weil man diverse Gebühren quasi im Voraus bezahlen musste für Le Mans und die WEC und so. Also so hat es zumindest der Teamchef erklärt, dass es deswegen eben zu diesem temporären Engpass kam. Denn eigentlich sind die, also gehören die zu der Sorte Team, die Sache ernst meinen und wirklich mit Verstand angehen. Und ich hoffe mal, dass das dann in Zukunft passt und dass sie das Auto einigermaßen in den Griff kriegen.
Genau, ich denke auch, dass, aber wie gesagt, ich denke, dass die Hauptauseinandersetzung wirklich zwischen den beiden AF Corse und den beiden Porsche laufen wird. Ich kann die Corvette halt, können wir alle nicht einschätzen,
Ja,
weil wir
genau.
da einfach abwarten müssen, wie sie da tatsächlich unterwegs sein werden im Rennen. Auf dem einen Auto die übliche Besetzung Magnussen Garcia, dann der zweite Taylor-Bruder, der auch da ist, von der USCC, Jordan Taylor. Und dann gibt es in der anderen, die wahrscheinlich, also die 74, das ist die stärkere Besetzung, wahrscheinlich so ein bisschen mit Gavin Milner und Westbrook. So, da wird man halt sehen müssen, wie wie gut sind sie aufgestellt und können sie in den Kampf da vorne, auch was die Stintlängen angeht, ist ja dann auch wieder die Frage, wenn sie da 7 Runden rein müssen, dann ist halt, sieht es halt doof aus.
Nee, das wird man nicht müssen, aber ja. Man ist ja sogar besser eingestuft als letztes Jahr mit der alten Corvette. Also man hat 1,3 mm größeren RS-Traktor und glaube 10 Kilo weniger Gewicht. Was noch relativ bemerkenswert war, waren die Stintlängen, die am Le Mans Testtag gefahren wurden. Da hat man sich ja alle in Zurückhaltung geübt. Die längsten waren Porsche mit 12 Runden und Aston Martin, glaube ich, fuhr nur 6 Runden und Corvette nur 7 Runden am Stück. Ja.
Ja, wie gesagt, es ist eine übersichtliche Klasse, die GTE Pro, die kann man ganz gut im Griff behalten. Es sollte eng werden. Das war es bei den bisherigen Rennen bisher zwischen dem Ferrari und dem Porsche eigentlich immer. Die Aston Martin, wie gesagt, haben so ein bisschen hinten rangehangen, ob das jetzt alles Sandbagging war oder ob das Chassis, wie gesagt, nicht einfach ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ist jetzt auch schon 6 Jahre oder so, ne? Das der Aston.
Der ist sehr alt und vor allem der Motor, den man ja fährt, diesen 4,5 Liter V8, der ist eigentlich schon über 15 Jahre alt.
Ja, erstaunlich. Aber gut, geht dafür nicht kaputt. Alle auf Michelin, so, das wollte ich sagen. Aston Martin besetzt mit Turner Mücke und Bruno Senna, wobei Senna sich ja hervorragend schlägt im Auto. Das geht immer so ein bisschen unter, aber der ist da nicht viel langsamer als Turner Mücke. Und auf dem anderen ist ein Alex McDowell, Daryl O'Young und Fernando Reis im Auto. Wie gesagt, GTE Pro, da ist die Auseinandersetzung relativ klar. Jetzt kommen wir zur riesigen GTA-M-Klasse, beziehungsweise zum Ferrari-Festival in der GTA-M-Klasse, da dieses Jahr die C6 nicht mehr zugelassen ist, beziehungsweise auch keinen Sinn mehr macht, sie einzusetzen, fehlen die so ein bisschen. Auch alle anderen sind raus. Das liegt eben auch so ein bisschen an dem, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal thematisiert, an diesem dann doch sehr teuren GTE-Reglement. Und ja, jetzt hast du halt dieses Jahr den Fall, dass alle mehr oder weniger oder fast alle auf einen Ferrari 458 setzen und oder eben auf den Porsche, wobei der Großteil mit einem 997 noch fährt, also mit der alten Variante, und zwei sind unterwegs mit dem 991. Und dazu kommen noch zwei Aston Martin, die man allerdings in der AM tatsächlich nicht unterschätzen sollte. Hier jetzt
eine Reglementänderung muss man hier, glaube ich, gerade erwähnen, denn es war ja in den Vorjahren immer so, also der ursprüngliche Gedanke war ja, dass in der GTRM eben Privatiers dann mit Vorjahreswagen, also mit günstigeren gebrauchten Autos fahren sollen. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, AF Corse hatte im letzten Jahr dann Autos nach Vorjahresspezifikation neu aufgebaut, was natürlich dann preislich irgendwie keine Vorteile bringt. Und so hat man diese Regel jetzt eben gekippt und gesagt, es darf auch mit aktuellen Autos gefahren werden. Und das nehmen eben dann auch einige Teams in Anspruch. Der neue Porsche ist dabei und die Ferraris haben dann eben auch die aktuellen Spezifikationen. Also sicherlich nicht alle, aber
einige. Nee, meines Wissens doch, ja. Nee, meines Wissens hat man die Regeln nicht gekippt, aber bei Ferrari hat man wieder ein paar zusätzliche, nicht Wafer zugestanden, sondern AF Corse hat ja für 2014, wobei die Autos eigentlich letztes Jahr eingefroren wären, hat man ein neues Le Mans Aero Update gebracht für schlappe 175.000 Euro. Und das haben wohl auch die meisten Teams draufgesattelt und das durften sie raufsatteln, weil es war ja damals bei Porsche, die mussten ja das neue Auto noch in Bahrain einsetzen, letztes Jahr in der WEC, damit es ja heuer gelaufen wäre, weil Labre wollte ja für die GTA-M die neue Corvette an den Start bringen, aber das, da hat dann der ACU mal wieder verwehrt.
Ja.
Okay. Die hätten sie dann quasi auch in Bahrain einmal einsetzen müssen und dann hätten sie sie jetzt in der GTA-M an den Start bringen können. Da man ja beim Ferrari dieses neue Aero-Update genehmigt hat, hat man wohl auch den Porsche ein kleines Zugeständnis gemacht, nämlich die dürfen die 997, die dürfen 20 Kilo ausladen und einen geringeren Gurney fahren.
Ein bisschen schneller sind auf der Geraden. Das war ja immer das Topspeed-Problem von den Porsche. Bei Ferrari ist aber auch so, dass es gibt dieses Upgrade-Paket für Le Mans, was einige drauf haben. Einige fahren allerdings auch mit der 2012er Spezifikation. Weil sie sagen, die, also vor allen Dingen Teams, die jetzt nicht so finanziell gut aufgestellt sind, weil sie sagen, dass sie damit ähnlich schnell sind. Wird man von außen kaum erkennen können. Gibt's, es ist wahnsinnig schwierig. schwierig, immer in der GTRM-Favoriten irgendwie zu erkennen. Wie gesagt, die beiden Aston Martin, die 95 mit der Dan-Bomber, der schon fast traditionell dabei ist, mit Paulsen, Heinemeier Hansen und Niki Thiem. Und dann der zweite mit Christopher Nygaard, Pedro Lamy mal wieder und Paul Dallalana, der das Ganze zahlt. Das sind die beiden Ersten, die unterwegs sind. Das ist halt auch die Frage, aber ich sehe sie in der GTM tatsächlich noch ein bisschen besser aufgestellt als in der Pro.
Ja. Also gerade die 95 ist natürlich auch fahrerisch sehr stark besetzt, weil man da immer noch, also Christian Paulsen, jahrelang WTCC gefahren, inzwischen viele Mans-Erfahrungen und steht hier als Bronzefahrer. David Heinemeier Hansson ist ist Amateur, aber hat sich in den Jahren, also der war von Anfang an schon wahnsinnig schnell und ist immer noch Silberfahrer. So kann man sich natürlich tolle Besatzungen zusammenbasteln und trotzdem die Regel, dass man eben nur einen Gold- oder Platinfahrer im Auto haben, quasi umgehen oder also erfüllen, indem man sich eben sehr starke Bronze- oder Silberfahrer sucht. Auch Christopher Nygaard ist Silberfahrer und dem kann man ja dann auch wirklich nicht Qualität und Erfahrung absprechen.
Oder dass den Paul Dallalana auch als Bronzefahrer
auftaucht ist. Der fährt in den USA seit Jahren hier früher in der Grand Am und jetzt in der USCC und steht hier als Bronzefahrer. Also klar, da bastelt man sich eben dann wirklich sehr starke fahrerische Kombinationen, während andere eben wirklich noch Gentleman Driver im eigentlichen Sinne, also die tatsächlich Bronze Driver sind, einsetzen. Wie bei AF Corse, die dieses Mal mit 4 Autos am Start sind, von denen ich 2 zu den Favoriten zählen würde, die 61 und die 81. Und die anderen beiden haben eben dann mit dem Peter Mann und wer ist es auf dem anderen Auto, Howard Blank. Das eine ist eine reine Bronzebesatzung. Das sind dann eben diese Gentleman-Besatzungen, die Spaß am Rennen haben, aber von denen man jetzt kein großes Endergebnis erwarten darf.
Nee, die 61 ist gut besetzt mit
genau, die 61.
Kompakt, den kennen wir aus der LMP2.
Ja, Marco Ciocci, Mirko Venturi sind alle schnell. Und die, was hatte ich gesagt, 81, Stephen Wyatt, vielleicht so ein bisschen als Schwachpunkt aus Australien, sagt mir jetzt auch nicht viel, Bronzefahrer, aber Sam Bird, ich glaube GP2 Zweiter des letzten Jahres und Michele Rugolo ist Silberfahrer, aber auch sehr schnell. Mit den beiden muss man auf jeden Fall rechnen, also mit den beiden Wagen.
Genau, das sind sicherlich die beiden Ferraris, die man im Auge haben muss. Bei Porsche ist es ein bisschen auch schwierig einzuschätzen. Du hast die Pro-Speed-Besetzung, also der 997 997 mit Markus Paltala, Silberfahrer, ist auch ein Witz, aus Finnland, Emmanuel Collard, halt Platin, klar, und François Perrodo aus Frankreich. Dann hast du den IMSA-Wagen mit Narak, Amindo und Halliday, die ich relativ stark einschätze. Ist halt die Frage, wie schnell ist der 991? Da gibt es eigentlich nur den Dempsey Porsche, der da ist. Da wissen wir aber, dass Dempsey selber als Bronzefahrer tatsächlich auch dieser Einstufung genügt.
Sind aber letztes Jahr Vierte geworden.
Sind Vierte geworden,
aber natürlich, also der Hype um Patrick Dempsey ergibt sich natürlich vor allem aus seiner anderen Tätigkeit und nicht aus seiner Motorsporttätigkeit. Aber war letztes Jahr dann wirklich auch erstaunlich gut unterwegs, das Auto als Ganzes.
Das als Ganzes, aber er verliert halt schon
relativ. Ja, mit Patrick Long hat man aber natürlich auch echt einen Top-Mann als Platin-Fahrer noch dazu.
Der zweite 991 mit von Proton, mit Christian Ried, Klaus Bacheler und Khalid Al-Kabesi. Kabesi ist ja sicherlich der Schwachpunkt in Anführungsstrichen drin. Bachala ist Gold, Christian Ried ist Bronze. Huch. Manche Einstufungen sind das schon irgendwie.
Ja, es ist halt, die entsprechen nicht immer dem Gefühl, was man eigentlich hat, weil sie natürlich es sind ja objektive Kriterien, an denen man das festmacht. Da geht es dann um Alter, um bestimmte Rennserien oder Erfolge, die man eben irgendwie eingefahren haben muss. Und manche Fahrer sind einfach, da weiß man, die sind sauschnell, aber haben vielleicht noch nicht eben in diesen internationalen Serien die Erfolge eingefahren und gelten dann als Bronze- oder Silberfahrer. Ja. Das ist dann irgendwo, denkt man sich, ist ein Witz, aber irgendwo daran müssen sie es ja festmachen. Man kann die Fahrer ja auch nicht nach Gefühl einstufen. Dann gibt es auch nur Gejammer.
Wobei letztes Jahr war es schon extrem offensichtlich, damit Jan Martenborough eingestuft als Silberfahrer sticht den Platinfahrer Michael Krumm in Sachen Rundenzeiten aus.
Das war auch so eine Geschichte.
Ja, dann muss man halt die Kriterien, also gucken, ob man andere Kriterien findet. Aber woran will man es festmachen, wenn nicht an dem, was die Leute bisher gefahren und gewonnen haben? Also es ist einfach schwierig.
Es ist nicht leicht, nee. Für die Fußballfreunde, Fabian Barthez fährt mit in einem Ferrari 45
genau.
Team.
Mit Anthony Pons, Sohei Ayari, französisches Team Sofref ASP, sind zum ersten Mal in Le Mans dabei, sind auch viel GT3 schon gefahren. Auch Barthez ist jetzt in den letzten Jahren viel GT3 gefahren, wenn ich das richtig gesehen habe.
GT-Meister geworden, wird hier gerade eingeschmissen.
Ja. In der französischen?
Ja,
gut. Gut, ja. Und ich glaube mich zu erinnern, dass er letztes Jahr auch schon am Testtag teilgenommen hatte in Le Mans,
ja,
aber dann eben nicht am Rennen.
Ja, meiner auch. Also eine bunte Mischung, die wir da dieses Jahr haben, mit vielen, vielen unbekannten Namen, die einem jetzt erstmal so nix sagen oder den normalen Betrachter erstmal so nix sagen, wobei natürlich dann sofort wieder die Diskussion aufkommt. Wie ist das in Sachen Sicherheit?
Ja, gut, einen Vorteil, und da kommen wir nochmal zu LMP1 ein bisschen zurück, das Überholen oder Überrunden dürfte dieses Jahr ein bisschen einfacher werden, weil die Wagen mit den großen Hybridsystemen in der LMP1 ja einfach mehr Power aus den Kurven raus haben. Das heißt, sie sind nicht mehr nur auf das späte, und die Höchstgeschwindigkeit, hatten wir ja auch schon diskutiert, ist auch höher. Sie sind nicht mehr nur auf das späte Bremsen oder das Überrunden in den Kurven angewiesen, was ja dann oft zu Problemen geführt hat, sondern haben tatsächlich mehr Speed und mehr Beschleunigung, und dann wird das hoffentlich alles ein bisschen einfacher vonstatten gehen, als das manchmal der Fall war zuletzt, wo ja auch viel geschimpft wurde, dass einfach das Drehmoment fehlt und man an den GTs kaum vorbeikam.
Ja, richtig. Das war immer so ein bisschen problematisch. Wir hatten im letzten Jahr auch viel Stress zwischen den LMP1 und LMP2-Fahrern, aber dadurch, dass das Feld in der LMP1 ja mittlerweile auch fast nur noch aus Top-Fahrern besteht, denke ich mal, sind die Probleme da auch nicht mehr so groß. Ich glaube, problematisch wird es dieses Jahr zwischen den LMP2 und den GTEs, weil die ja topspeedmäßig fast gleich aufliegen.
Ja, das kennen wir ja auch schon seit ein, zwei Jahren, dass die LMP2 dass da eben auch auf die Kurven warten müssen, bis sie mal vorbeikommen. Ist aber auch schwierig, das zu lösen. Ich meine, wen will man schneller oder langsamer machen, wenn man die LMP2 schneller macht? Dann sind sie irgendwo bald auf LMP1-Niveaus, dann wird das schwierig und vor allem wird es dann wahrscheinlich auch teurer und für die Amateure schwieriger zu beherrschen. Die GTEs langsamer machen kann aber jetzt irgendwie auch nicht wirklich Sinn der Sache sein.
Nee.
Also da hat man einfach so ein bisschen eine Problematik, die man nicht wirklich wegkriegt seit ein paar Jahren.
Ja, das wird eng zwischen den LMP2s und den GTEs, weil das kann man teilweise, konnte man das dieses Jahr auch schon sehen, bei den Rennen, wobei in der WEC ja nur 3 oder 4 LMP2s am Start waren, hat man nicht so auf dem Bild gehabt, aber man konnte es auch teilweise über eine USCC sehen, wo die, wie gesagt, die Einstufung sicherlich auch ein bisschen anders ist, aber so eine Corvette, wenn sie auch rausbeschleunigt irgendwie aus den Ecken, da guckt der LMP2 auch erstmal kurz, bis er sich dann im Windschatten dann irgendwann am Ende einer langen Gerade ransaugen kann, um dann vorbeizugehen auf der Bremse. Also das wird sicherlich ein sehr interessantes oder eine interessante Auseinandersetzung. Aber diese Diskussion halt zwischen Amateuren und Profis und wer da im Weg steht und wann da im Weg steht, die hatten wir ja immer mal. Es hat ja auch einige heftige Unfälle gegeben in den letzten Jahren, darf man nicht vergessen. Aber im letzten Jahr ging es glimpflich ab, da war nichts. Da haben sich, glaube ich, alle dran gehalten. Ich denke mal auch, dass der ACO hatte da, glaube ich, auch mal so ein bisschen bei den LMP1-Teams vor allen Dingen die Daumenschraube angezogen in Sachen Strafen, was Berührung und sowas angeht.
Ja, ich meine, wir haben Fehler von beiden Seiten gesehen. Wenn ich mich an 2011 erinnere, das eine war sicherlich eher so ein bisschen übermotiviert von Alan McNish.
Ja.
Dann gab es den Rockefeller-Unfall, wo er weniger für konnte. Im Jahr drauf gab es eben den Toyota Davidson und ich glaube Perazzini im Ferrari war es, dem man relativ deutlich Perazzini zuschreiben konnte, der da einfach nicht rechtzeitig in den Rückspiegel geguckt hat vor der Kurve, beziehungsweise der Toyota kam natürlich auch noch relativ später an, aber hoffen wir mal, dass wir das dieses Jahr dann eben jetzt zumindest zwischen den LMP1 und den GTs nicht mehr so haben werden.
Nee, das ist wirklich, also wie gesagt, das ist wirklich eine große Hoffnung, die wir da haben. Klar, ich meine, die Geschwindigkeitsunterschiede, du hast es angesprochen, sind dieses Jahr gerade zwischen LMP1 und dem Rest sehr hoch. Auch was den Speed angeht, damit die LMP1 an den LMP2 vorbeikommen, weil das sind ja dann doch einige, die da unterwegs sind. Und sicherlich wird sich das Rennen auch ein bisschen, gerade weil es so eng ist in der LMP1 zwischen Toyota und Audi, sicherlich auch ein bisschen wird eine Rolle spielen, wie komme ich an den Autos vorbei? Wo treffe ich den LMP2, der jetzt auch nicht einfach in den Porsche-Kurven von seiner Linie fahren kann und das auch nicht machen wird, denn in der LMP2 ist es zeitlich genauso eng wie in der LMP1. Ja, das ist halt immer so ein bisschen.
Ja, aber gut, ich meine, das ist das Problem, was man hat, wenn man mehrere Klassen auf der Strecke hat, und es ist irgendwo dann auch Sache der Fahrer. Also man kann das nicht rein durch technisches Reglement lösen, sondern da kommt es dann irgendwo auf den Verstand der Fahrer an, zu wissen, wann man was noch machen kann und wann nicht mehr. Und da ist es dann, glaube ich, auch richtig, wenn der ACO eben an die Fahrer appelliert oder das Ganze entsprechend bestraft. Denn rein mit irgendwelchen Einstufungen von Höchstgeschwindigkeiten kann man das nicht, da kriegt man das nicht weg.
Nein, wir haben ja auch letztes Jahr oder auch bei den Unfällen immer mal wieder darüber gesprochen in den letzten Jahren. Le Mans ist halt auch traditionell eine Veranstaltung eben auch für Amateure. Das geht eben nicht nur um die Werksteams, die da unterwegs sind und die da 200 Millionen im Jahr reinbuttern, sondern es geht eben auch um die Amateure, die sich da einen Platz erkämpft haben und die sehr viel Geld auch, also nicht so viel jetzt wie die Großen, aber da auch mal 200.000 oder 300.000 Euro reinbuttern, um da halt mal ihren Traum erfüllen zu können. Ne? Einfach mal bei einem 24-Stunden-Rennen mitzumachen. Und das ist, die machen dieses Jahr einen großen Teil, also die GTs sowieso einen großen Teil des Feldes aus. Und dementsprechend sollten sie auch den Platz haben. Ich finde das auch relativ wichtig, denn auch gerade in der GTAM haben wir eigentlich in den letzten Jahren bis teilweise in die letzten Runden oder in die letzte Runde die spannendsten Rennen mitgesehen.
Ja, und das nicht nur in Le Mans, sondern
Nee,
auch
nee, nee.
anderswo. Also da geht es lange eng zu, weil das eben ne, die Autos sind meistens erprobt und halten durch, und die Fahrer sind dann eben irgendwo auch auf einem, ne, dadurch, dass man eben die zwei Silber- oder Bronzefahrer im Auto haben muss, ist das irgendwo ein recht einheitliches Niveau, und da bleiben wirklich dann viele lange eng zusammen.
Genau. Es gibt noch ein Entry, das wir ganz am Schluss gesetzt haben. Wie jedes Jahr, oder also seit einigen Jahren, gibt es ja diese Geschichte, dass es einen Innovations-Award gibt, in Anführungsstrichen, wo also ein Team antreten darf, das ein besonderes Auto entwickelt hat. Vor 2 Jahren war es eben zum ersten Mal der Delta Wing, den wir da gesehen haben, mit diesem dramatischen Rennen, was die armen Jungs hatten. Letztes Jahr hat sie
Ist es
zurückgezogen.
nicht zustande gekommen,
Genau.
genau.
Haben auch
Da
nie
war
wieder
ja
was
dieses
gehört von dem.
Wasserstoffauto
Okay.
geplant.
Nie
Genau,
wieder was
ja.
gehört, ne, von dem
Das
Wasserstoffauto.
war dann nichts. Und ich meine, es zeigt sich halt, jetzt ist es zum zweiten Mal ein Projekt dann mit Nissan-Unterstützung. Das ist jetzt auch keine Sache, diese Garage 56, was irgendwie so ein Privatier mal eben wuppen kann. Sondern da braucht es auch Unterstützung, um so ein innovatives Auto dann irgendwie ordentlich auf die Strecke zu bringen.
Richtig, wir haben dieses Jahr ein Auto, das sehr ähnlich aussieht wie, also ist eigentlich im Prinzip Basis Delta Wing in Anführungsstrichen, ist komplett neu aufgebaut.
Ja. Ist
Aber
auch
es
der gleiche.
sieht aus wie der Delta Wing, ne? So
Also
richtig.
das, ich sage mal so, das aerodynamische Konzept hat man sich beim Delta Wing abgeschaut.
Liegt auch daran, der Chefdesigner oder Chefkonstrukteur ist ja wieder Ben Bowlby.
Ja. Also man hat natürlich Ben Bowlby, der ja früher, also man hat ihn quasi im Zuge des Delta Wing Projekts dann bei Nissan eingestellt, und der ist jetzt, glaube ich, Director of Motorsport Innovation oder einen ähnlich schön klingenden Posten hat er bekommen und darf dann jetzt eben solche Projekte entwickeln und wird wahrscheinlich dann auch ins LMP1-Projekt noch irgendwo eingebunden
Gehe
werden.
ich auch von aus. Ja, was ist denn das Besondere an dem Entry in diesem Jahr? Wer will's? Wer hat's? Flo? Du hast
Ja,
Flo.
man will zum ersten Mal versuchen, eine Runde in Le Mans mit rein elektrischem Antrieb zurückzulegen. Es ist folgendermaßen aufgebaut: Man möchte Stints fahren, ich glaube von 12 Runden. Da wird das Auto von einem 1,5 Liter Dreizylinder Benziner angetrieben, über Turboaufladung und knappen 400 PS. Soll Dafür reichen, um Rundenzeiten ungefähr auf LMP2-Niveau zu fahren. Man hat ein Hybridsystem. Da werden zwei Elektromotoren, die speichern die Energie in einem Batteriepaket, was ca. 130, 140 Kilogramm wiegt. Das Besondere ist aber hierbei, im Gegensatz zu den LMP1-Hybriden, wo man vor der Kurve die Energie zurückgewinnt und dann nach der Kurve sofort wieder abgibt, wird die Kurve beim Anbremsen zurückgewonnen und dann aber in der Batterie gespeichert, und das 12 Runden lang, um eben dann genug Energie zurückgewonnen zu haben, um eben dann zu versuchen, eine Runde in Le Mans mit rein elektrischem Antrieb und knapp 260, mit knapp 300 PS zurückzulegen. Diese Runde soll dann ungefähr auf GTE-Niveau liegen, also um die 4 Minuten.
Ja, sind sie auch gefahren, ne? 356 oder irgendwie sowas.
Ja, mit Verbrennerantrieb.
Ja. Ist ein interessantes Konzept. Da gibt es hübsche Videos auch im Netz zu, wo sie das mal erklären. Ich meine, allein der Motor, 3 Zylinder, 1,5 Liter und 400 PS.
Echt. Ja, das ist eine passbar. Ganz interessante kleine Maschine. Was hat Wichter? 40 Kilo, 50 Kilo?
45 Kilo.
Ja, dazu. Das ist ja schon echt, echt stark. Also ich meine, allein schon, dass man mit einem 45 Kilo schweren 3-Zylinder-Motor so schnell wie die LMP2s fahren kann, ist ja schon ordentlich. Und dann die eine Runde, die eine elektrische Runde ist ja dann noch so das i-Tüpfelchen obendrauf.
Wobei die Frage ist,
wenn das denn funktioniert.
Wobei die Frage ist, rein Dreizylinder ist von Sachen Schwingung her, Dämpfung nicht gerade ohne. Und aus 1,5 Liter Hubraum solche Literleistungen rauszuholen, gut, die Literleistung ist ähnlich dann wie beim Porsche, aber da steckt ja doch noch ein bisschen anderes Budget dahinter. Das dann standhaft zu bekommen aus einem rein Dreizylinder, sehr, sehr ambitioniertes Projekt.
Ja.
Extrem ambitioniert, und man hatte ja auch bei den Tests viele Probleme auch mit dem Antrieb, auch mit dem Elektroantrieb, und man fuhr auch im Le Mans-Testtag nur 15 Runden insgesamt, also wird man gespannt sein, wie viele Runden das die absolvieren werden.
Ja, mehr als der Aston.
Genau das gleiche ging mir gerade auf.
Der Aston 001, passenden Namen für die Runde, die er, ne, halbe Runde, die er geschafft hat. Ja, ich meine, ich finde das grundsätzlich halt immer sehr schön, wenn es solche Projekte gibt und dass neue Technologien dort eingeführt werden. Ist halt so ein bisschen, werden sie tatsächlich eine Runde mal unter E-Antrieb fahren, wird man dann sehen. Ich finde die Besetzung, Lukas Ordonez kennen wir, der ist ja Nissan-Stammfahrer, schnell auch. Satoshi Motoyama kommt aus der GT, Felix?
Super GT. Genau, der ist Super ja GT. Schon in Delta Wing ja, damals Super gefahren. GT. Er war es ja, der lang versucht hat, die Maschine noch zu reparieren. Richtig. Am Straßenrand.
Genau, er war das.
Ich habe da immer noch die Bilder vor Augen, wie er weinend von seinen Mechanikern am Zaun getröstet wurde, als es dann irgendwann gar nicht mehr voranging. Also das.
Dieses Jahr weiß er dann wenigstens, was er machen muss. der arme Kerl, ne. Ja.
Und dann, Wolfgang Reib ist auch GT Academy Absolvent. Den kennt man noch nicht so. Felix, du weißt da was?
Nee, also ich weiß nur, dass der GT Academy Absolvent ist.
Ja, genau.
Okay. Werden sicherlich, also die, wenn sie das Rennen durchhalten, dann sind sie, glaube ich, weit gekommen.
Ja.
Mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist ein bisschen, wie gesagt, diese 356, die sie da fahren, sind halt auf GT-Niveau. Ich hätte sie lieber auf LMP2-Niveau gesehen, aber naja, da müssen wir wohl drauf verzichten in diesem Jahr. Ja, soweit die Entry-Liste und alle Favoriten und alles, was so dazugehört. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge drumherum. Wir können ja, klar ist, dass Flo wird vor Ort sein, auf jeden Fall. Dank freundlicher Unterstützung von Michelin. An dieser Stelle vielen Dank an die Kollegen. Ich bin auch vor Ort, dank freundlicher Unterstützung von Audi. An dieser Stelle dann vielen Dank an Audi, weil alleine finanzieren, beziehungsweise auch mit den Zugängen, die man dann eben durch die Hersteller bekommt, ist es fast heutzutage unmöglich geworden. Das Ganze ist auch eine sehr geschlossene Geschichte, und durch die Sponsoren, die einem das ermöglichen, bekommt man dann eben auch Zugänge in andere Bereiche rein, kriegt ein bisschen mehr Einblick. Wir sind auf jeden Fall ab Freitag, du auch, ne, Flo, ab Freitag
vor Ort. Freitagvormittag.
Freitagvormittag, Freitagnachmittag bin ich da. Wir sind dann bis Sonntagnachmittag vor Ort. Dann, Felix, du hast wahnsinnig viel vorbereitet, ne, für die Leute, die zu Hause sitzen. und nicht vor Ort sind.
Habe ich hier vorbereitet? Eigentlich nicht.
Du hast
eigentlich die üblichen Sachen, wie wir das eigentlich jedes Jahr machen. Und zwar wird es kurz vor der ersten Qualifying Session wieder den Racing Block Le Mans Guide geben mit allen Informationen, was TV-Termine betrifft, Livestream, ob kostenlos oder kostenpflichtig, wird man sehen. Es soll angeblich ein oder zwei geben, die kostenfrei sind, mit einigen Einschränkungen, die man hinnehmen muss, aber nichtsdestotrotz kann man ja immer noch auf die Alternative von dem Eurosport Player zurückgreifen, der natürlich auch was kostet, aber dort gibt es die ein oder andere Möglichkeit, den Kommentar auch zuzuschalten oder wegzuschalten, je nachdem, wie man das wünscht. Live-Timings, Spotter-Guides, Radio Le Mans, Hinweise und. Wir selber machen wieder einen 24-Stunden-Nonstop- Live-Ticker. Das wird wie jedes Jahr eine Herausforderung, aber ich denke, das werden wir wieder mit Bravour meistern, auch mit den drei Kollegen, die vor Ort sind, die dann auch von vor Ort sich einschalten werden und täglich Bilder, Videos, vielleicht sogar ein oder andere Interview präsentieren werden. Und ja, lassen wir uns überraschen, was wird.
Ja, drei sind wir nicht, zwei sind wir.
Zwei, ja.
aber ihr leistet so viel Arbeit.
Wir leisten Arbeit für drei, genau. Ja, es hängt natürlich immer so ein bisschen von der WLAN-Situation ab vor Ort. Es war im letzten Jahr, gab es zumindest bei Audi einigermaßen stabiles WLAN, wenn auch nicht das schnellste, aber für Twitter reichte es. Für Bilder-Upload war schon wieder ein bisschen schwierig. Bei Michelin gab es, glaube ich, auch ein ganz gutes WLAN. Aber da müssen wir mal gucken, wie die Versorgung da vor Ort ist. Ich kann von vornherein sagen, dass die Netzversorgung, also alles, was mit Handy zu tun hat, also UMTS und so weiter, relativ schwierig ist, weil einfach da 350.000 Leute auf einem Haufen hacken. Und da kennt man das ja mit der Überlastung der jeweiligen Telefonnetze beziehungsweise der Datennetze in dem Fall. Von daher braucht man sich das jetzt gar nicht irgendwie anzugucken. Wie gesagt, wir machen den 24-Stunden-Ticker. Ich gucke, dass ich auch von unterwegs beziehungsweise aus Le Mans dann auch mal 2-3 Stunden übernehme. Und wir dann vielleicht auch, wie gesagt, ein paar Live-Sachen reinbringen und vor allem auch Live-Informationen reinbringen. Es gibt bei Audi da immer Live-Schaltungen auch in die Box rein und dann kriegt man immer auch so noch ein paar Infos nebenbei. Ich war im letzten Jahr nicht so richtig drauf eingerichtet, muss ich gestehen, dass es die Versorgung mit dem WLAN so gut war und war technisch eingeschränkt vor Ort, in Anführungsstrichen, wenn ich nur mit dem Handy unterwegs war, aber das Akku irgendwann leer. Dann mit Steckdosen ist es ein bisschen schwierig im Strom, aber dieses Jahr nehme ich mal den Rechner mit und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen besser aufgestellt sind. Wir machen auf jeden Fall, wie gesagt, eigentlich diese Woche auch schon eine volle Le Mans-Woche, weil es gibt auch nicht so viel nebenbei. Wie gesagt, wir haben jetzt hier den Podcast, den ihr hört oder gehört habt. Es gibt die Vorberichterstattung von Stefan. Es gibt den Guide von Felix. Wir sind also rundherum aufgestellt. Wir haben natürlich auch für das Le Mans-Wochenende den Chat aktiv. Wobei ich da bitte, wenn es da zu technischen Engpässen kommt, das liegt einfach an dem Server, wenn da 300 Leute im Chat sind und alle gleichzeitig was schreiben wollen, dann wird das eben mit der Live-Geschichte ein bisschen schwierig, weil das verzögert sich dann immer, dass die Sachen rausgeschmissen werden. Hatten wir letztes Jahr auch schon, lässt sich dieses Jahr leider nicht ändern.
Und das Tippspiel stellen wir noch wieder auf die Bahn.
Und das Tippspiel kommt auch noch, genau. Das also wir sind.
Hatte im letzten Jahr ja schon recht gut funktioniert, das wird es dann im Forum wieder geben. Genau. Ich muss mal gucken, bis wann, also ab wann es dann online ist.
Machen wir aber auf jeden Fall eine große ja. Bekanntgabe.
Aber so, dass man quasi bis kurz vor Rennstart seine Tipps abgeben kann.
Genau, das wird es auf jeden Fall wieder zu gewinnen. Gibt es wie jedes Jahr nichts, außer Ruhm und Ehre. ich habe, glaube ich, dieses letzte Jahr, glaube ich, so völlig daneben gelegen. Dass ich
glaube, Flo ist so der Standardgewinner, oder?
Ja, Flo hat
ich hab's gewonnen, ja gewonnen.
Und ich glaube,
glaub, du hattest das beide Jahre gewonnen.
Abgeschlagen, der letzte, wie immer. Ja, das machen wir natürlich auch. Ich gucke, wie gesagt, dass ich auf jeden Fall auch Bilder von vor Ort über den Twitter-Kanal rausschicke. Da bitte merken, wir haben ja zwei Twitter-Kanäle. Wir haben den Hauptkanal des Racing Blog Twitter-Kanal. Aber da Twitter ja eine Kappungsgrenze hat, also man darf irgendwie 150 Tweets irgendwie pro Stunde, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt's da über, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, auch schon die Probleme mit dieser Kappungsgrenze. Wir haben einen zweiten, das ist Racing Blog Live. Alles schön zusammengeschrieben. Den bitte dann auch bookmarken oder einfach mal hinzufügen. Wir versuchen das anzukündigen, wenn wir eine Kappungsgrenze haben. Das merken wir natürlich auch erst, wenn es nicht mehr geht. Da bitte in den Chat gucken. Da wird auf jeden Fall dann angekündigt, dass wir, wenn wir umziehen oder wir sagen es dann auch bei Facebook, da gucken wir mal auch, dass wir ein paar Updates von da aus rüberschieben. Also wir machen eine ganze Menge dieses Jahr. Ihr seid in guten Händen. Was die Berichterstattung geht, hatte Felix ja schon gesagt. Livestream müssen wir mal gucken. Ansonsten hat das alles auf Eurosport, ist alles auf Eurosport zu sehen. Was das Audio angeht, kann ich wirklich nur empfehlen, bei Radio Le Mans reinzuhören. Ich habe das letztes Jahr auch an der Strecke gemacht und fast 24 Stunden durchgehört. Das war, die machen einfach eine sensationelle Arbeit, die da leisten. Sie sind ja ein Riesenteam da unterwegs. Und dieses Jahr dürfte man, und das ist, glaube ich, noch ein weiterer Grund, um zu Radio Le Mans einzuschalten oder mal reinzuschalten, dieses Jahr dürfte Alan McNish relativ häufig bei den Kollegen, bei den britischen Kollegen da sein, der ja dieses Jahr ja fast so ein bisschen leider nicht dabei ist. Aber er war dieses Jahr schon mehrfach bei Radio Le Mans und ich denke mal im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr ist er sehr, sehr stark auch zu hören, zu den üblichen Zeiten. Also auf jeden Fall reinhören bei Radio Le Mans, die machen wirklich einen tollen Job. Die haben das immer gut im Griff und Paul Truswell, der Flo von Radio Le Mans, Paul Truswell, der hat ja auch immer die Zeiten und die Listen. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Ja, dann sind wir, ich glaube, für dieses Jahr mit unserer Le Mans-Vorschau, jetzt haben wir 2 Stunden knapp oder was, sind wir dann durch. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas vergessen, was es noch zu Le Mans gibt? Ich glaube nicht, ne?
Wir sind die Entries durchgegangen, wir sind die Strecke
Wir haben
durchgegangen.
alles durch.
Wir haben den Nissan, wie heißt der, Ziod RC besprochen.
Genau. Wir
Ich glaube,
haben.
unsere Tipps behalten wir uns dann fürs Tippspiel auf.
Genau. Das
Wir werden ja niemanden beeinflussen.
Wir haben sie ja teilweise am Anfang schon diskutiert, zumindest für den Gesamtsieg.
Die Favoriten, wie gesagt, für den Gesamtsieg. Ich glaube, wir können uns auf ein sehr spannendes Rennen einstellen. Ich denke,
Yep.
dass es sehr lange sehr eng werden
Auf
wird.
jeden Fall.
Zwischen den Toyota und den Audi. Ich glaube auch, dass man ein sehr starkes Auge auf das Live-Timing haben muss, aufgrund der unterschiedlichen Stint-Längen. Denn da wird es, wir werden nicht 5 Autos 24 Stunden lang hintereinander fahren haben. Das wird sich durch die unterschiedlichen Stintlängen auseinanderziehen. Da wird es sehr stark um die Abstände gehen, also in welchem Bereich bewegen die sich. Man braucht für einen Stop, Flo. Ach, mit der neuen Einfahrt ist natürlich jetzt auch schwer zu berechnen mit
Ja,
dem
knappe
Stop.
60 Sekunden für einen reinen Full-Stop
60.
und 85 Sekunden, wenn man noch die Reifen wechselt.
So, also diese beiden Zahlen sollte man mal im Kopf haben. Auch was die Abstände angeht, also alles, was über 90 Sekunden ist, was Abstände angeht, wird dann schon schwierig. Aber wie gesagt, so wird das Rennen höchstwahrscheinlich auch. Es soll trocken bleiben, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Ich verfolge die Wetterberichte seit ein, 2 Wochen und die sind eigentlich immer stabil und jetzt auch eine Woche vor dem Rennen hat sich nicht viel geändert. Das heißt, 24 Grad und absolut trocken. Nachts 16 Grad. Also es ist ein allerbestes Motorsportwetter. Besser kann man es eigentlich nicht haben. Nicht zu heiß, nicht zu kalt und trocken.
Ganz
Was man
kurz
noch
noch,
sagen kann. Ja?
kurz vor Q3 soll es wohl angeblich einen Schauer geben. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die Tendenz oder die Prognose noch stimmt. Weißt du da Näheres?
Nee, habe ich jetzt nicht reingedruckt bei
Sag nach.
Qualifikation.
Lassen wir uns
Weil
überraschen. Ich
dann,
meine,
wenn
ist
die
die.
Qualifikation dann vielleicht ganz anders ausgeht und wir dann ein interessanteres Grid haben zum Rennstart, das wäre natürlich auch ganz schick.
Ja, aber das ist ja auch nur für die ersten paar Runden
Ja,
relevant.
sicherlich,
Also,
aber hat ja nochmal ein bisschen.
ja,
Was man
genau.
noch
Schauen wir mal.
sagen kann, wenn wir gerade beim Thema Lifetiming waren, wenn einer eine Runde länger fahren kann und sich damit 2 Stops reinsparen kann, dann sind das ungefähr 3,5 Zehntel, die man sich damit dann, die man dann der jeweilige Konkurrent pro Runde rausfahren muss.
Ja, die Zahlen notieren.
Genau, die 3 Zehntel, also ja, ich meine, es ist ja wirklich interessant. Ich meine, diese 3,21, die wir vielleicht in der Qualifikation jetzt sehen werden, oder 3,22, die werden sie im Rennen nicht die ganze Zeit fahren können. Das ist dann eben auch mit leeren Tank, obwohl wir irgendwie auch schon hatten, dass die Audis im Rennen dann plötzlich schneller waren als in der Qualifikation. Aber ich denke mal, wir werden Rundenzeiten haben, die so um 3,23, 3,24 einpendeln werden. Und dann muss man da halt tatsächlich auf die Zehntel achten, wie es aussieht. Ich denke, dass es da darum gehen wird. Ja, wie gesagt, das war jetzt unsere Le Mans-Vorberichterstattung, zumindest die Audio-Variante. Die schriftliche Variante, wie gesagt, kommt von Stefan. Wir halten euch die ganze Woche auf dem Laufenden, was Le Mans angeht, also Qualifikationen und so weiter. Das findet ihr alles bei uns auf der Seite. Kommt vorbei, kommt in Chat, sagt es euren Freunden. Wird eine lustige Runde werden. Wir wünschen euch auf jeden Fall, also die ganze Runde, wünscht euch auf jeden Fall viel Spaß bei den 24 Stunden. Wir hoffen, dass es dieses Jahr unfallfrei bleibt, dass alle heil hin und auch wieder zurückkommen. Nicht nur die Fahrer, sondern auch die vielen hunderttausend Fans, die vor Ort sind. Und ja, wie gesagt, viel Spaß dabei und wir hören uns dann nach Le Mans wieder. Dann wird es dann wieder eine Nachberichterstattung geben. Wir gucken uns genau die Zahlen an und machen dann eine intensive Analyse. Wie gesagt, viel Spaß und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.